So, nach gestern Abend freue ich mich, dass ich heute Morgen wieder hier stehen darf. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend gehabt zu Hause. Ja? Gut, ich auch. Und ich fand es so schön, dass es heute Morgen erst um 10 losgeht. Ich konnte mal ein bisschen ausschlafen, doch Samstag genießen und frühstücken in Ruhe. Genau. Wir haben gestern Abend uns den ersten Teil der Einführung in die Geschichte musikalischer Anbetung angeschaut. Wer war denn gestern Abend von euch nicht da? 2, 3, 4. Genau, dann sage ich jetzt nicht groß was zu gestern. Wir werden nochmal einen kleinen Rückblick machen zu dem ersten Teil und dann zügig weitergehen. Ich werde euch nachher auch nochmal erklären, wie das ganze Seminar aufgebaut ist. Und ich möchte es gerne so wie gestern machen. Wir sprechen ja über Anbetung in diesen Tagen und ich würde gern wieder mit Anbetung anfangen. Ich habe euch gestern erzählt von dem Lied, was ich geschrieben habe und habe ein paar Textzeilen zitiert. Mein Ja zu dir bleibt. Das werde ich jetzt spielen, aber möchte auch das so verstanden wissen, es geht nicht darum, euch jetzt ein schönes Lied vorzusingen, sondern es geht um die Begegnung mit dem Herrn. Und lasst uns das so machen, dass wir, wenn ihr euch nicht manipuliert fühlt, dass ihr wieder die Augen schließt und einfach euren Blick auf Jesus richtet. Und dass wir sagen, Herr, wir wollen heute Morgen von dir lernen. Wir wollen von dir hören. Wir wollen hören, was du zu uns persönlich sagst, was du zu uns als Repräsentanten vielleicht verschiedener Gemeinden sagst und wir wollen hören, was du zu uns als deinen Geliebten sagst.
Deinem Leben, mein Gott, mein alleine der Blick auf dich, mein Gott, mein Gott. Ich halte mich fest an deinem Gegeben, mein Gott, mein Gott. Es bleibt mir alleine der Blick auf dich, mein Gott, mein Gott. Ich halte mich fest an deinem Gegeben, mein Gott, mein Gott. Mein Ja zu dir bleibt, du bist mein Gott. Freude und Leid im Leben und Tod. Mein Ja zu dir bleibt, Jesus, du bist mein Gott. In Freude und Leid lebt genauso wie im Tod. Mein Ja zu dir bleibt.
So, Herr, alles, was wir an diesem Vormittag sagen und auch am Nachmittag, alles, was gesprochen wird, Jesus, soll unser Herz faszinieren von deiner Schönheit. Jesus, wir haben alle unser Alltagsleben und wir haben unsere Höhen und wir haben unsere Tiefen. Und Gott, jetzt haben wir die Gelegenheit, Zeit in deiner Nähe zu verbringen. Lass uns diese Zeit auskaufen. Lass uns diesen Sprung schaffen, weg von all dem, was zu Hause auf uns wartet, was es an unerledigten Aufgaben gibt. Weg von den scheinbar unüberwindlichen Bergen, die vor uns liegen, hin zu dir. Und wie der Psalmist sagen wir, wir heben unseren Blick auf zu den Bergen. Wir heben unseren Blick über die Berge hinaus zu dir, dem Löwen und dem Lamm, dem ewig Herrlichen, dem Barmherzigen, dem Demütigen und dem Gott, dem alle Macht gegeben ist. Herr, lehre du uns heute Morgen. Und Jesus, ich will dir sagen, dass wir dich lieben. Wir lieben dich, Herr. Und wir lieben es, dich zu lieben und von dir geliebt zu werden. Komm und berühre du neu unser Herz. Zünde du ein Feuer an diesem Tag in unserem Herzen, Gott, das für dich brennt und es nie mehr ausgeht. Herr, ich segne jeden Einzelnen, der zuhört. Bitte dich, dass du filterst, dass das gehört wird, was gehört werden soll, individuell, aber auch für die ganze Gruppe hier. Dass alles andere wegfällt, was irrelevant ist für die Einzelpersonen. Und ich bete auch für mich, Herr, gib du mir Demut und gib du mir die Gnade, nichts zu übertreiben, zu beschönigen, sondern dein Wort in Wahrheit zu sprechen. Ich brauche deine Hilfe, Gott, und ich danke dir dafür, dass du gerne gibst. Amen. Amen. So, ihr Lieben. Jetzt muss die Technik funktionieren, aber das sollte sie tun. Vielleicht. Okay. Da drüben noch den Computer anmachen. So. Ich habe gestern Abend schon gesagt, der Heilige Geist ist nie das Problem, wenn dann die Technik. So. Okay, jetzt sollte es gehen. Yes. Gut, wir haben gestern Abend Teil 1 unseres Seminars über Anbetung begonnen. Ich habe gestern versucht, einen Einblick zu geben zu den Fragen, wo kommt denn Anbetung her? Was ist denn mit Anbetung gemeint? Was gibt's da für Beispiele in der Heiligen Schrift? Was meint Gott mit Anbetung, was meint Gott vielleicht auch nicht mit Anbetung? Und da haben wir uns ein paar grundlegende Sachen angeschaut. Ich möchte nochmal mit euch zusammen durch die Themen der ganzen 3 Tage gehen. Also unser erster Punkt, wo wir auch heute Morgen noch weitermachen werden, der heißt Anbetung im Wandel der Zeit. Der zweite Punkt, den wir dann zusammen anschauen, heißt, da kommen wir auch heute Morgen dazu, das Herz des Anbeters. Also, wie stellt sich Gott einen Anbeter vor? Was möchte Gott gern in uns finden? Was berührt sein Herz in der Anbetung? Und da sind einige Informationen dann auch drin, speziell für Lobpreisleiter, aber von denen wir als normale Gemeindemitglieder, sage ich jetzt mal, auch viel lernen können. Dann mein dritter Punkt, weiß ich nicht, ob wir den heute Nachmittag dann anpacken werden, der heißt Intimität mit Gott. Und der vierte Punkt ist ein ganz interessanter Punkt, Kontemplation. Was heißt das? Was hat es mit Anbetung zu tun? Wie kann ich einen Lebensstil der Kontemplation in mein Alltagsleben integrieren? Ich profitiere da sehr davon persönlich, nachdem ich das entdeckt habe vor ein paar Jahren. Und als letzten Punkt, es wird dann morgen im Gottesdienst sein, werden wir über Faszination sprechen. Und ich freue mich über die Reihenfolge. Wir fangen da mit Punkt 1 relativ trocken an. Da geht es um viel Information. Und dann steigen wir aber immer mehr auf die Herzensebene mit dem Herz des Anbeters, mit dem Thema Intimität mit Gott und dem Thema, was ein sehr intimes auch ist, Kontemplation. Und am Sonntag hoffe ich, dass es mir gelingt, Faszination in mir und in euch zu wecken für diesen wunderbaren Gott, so dass wir in die neue Arbeitswoche gehen und möglichst ein, zwei oder drei Sachen haben, die bleiben. Ich habe gelernt, dass wenn man etwas zu seiner Gewohnheit machen will, wenn man eine neue Gewohnheit einüben möchte, dass das nicht mit einer Entscheidung alleine passiert, sondern dass da erstmal relativ trocken und konsequent geübt sein will. Also es braucht mindestens 3 Wochen, wo du das jeden Tag machst, um eine neue Gewohnheit einzuüben. Ich will Mike Bickle zitieren. Mike Bickle hat einmal, der leitet in den USA ein großes Haus des Gebets mit um die 1000 vollzeitlichen Betern und Anbetern. Und Mike Bickle hat mal irgendwann gesagt in einer Veranstaltung, wo ich war, sowas wie, wenn du Folgendes tust, nämlich dein Gebetsleben, und ich habe das gemacht in meinem Keller. Also ihr müsst wissen, es gibt 2 Orte, an denen viel gebetet wird bei mir oder wurde bei mir. Das ist, einer davon ist der Keller. Ich habe 3 Kinder und wir haben wohnen in einem schönen Haus, haben eine schöne große Wohnung oder anderthalb Wohnungen in dem Haus, aber mit 3 Kindern ist immer irgendwas los. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Bei uns war immer in jedem Zimmer so ungefähr eine andere Musik am Laufen und das Telefon hat geklingelt und die Frau, meine liebe Johanna, wollte irgendwas und so weiter. Der einzige Ort, der mir blieb, war meine Gemeinde von Spinnen unten im Keller. Und da habe ich viel Zeit verbracht im Gebet und habe das, was Mike Bickle empfohlen hat, damals gemacht. Er hat über Intimität mit Gott gelehrt und hat gesagt, fang dein Gebet, dein normales Zuhausegebet an mit den Worten, hier bin ich, Jesus, deine Geliebte oder dein Geliebter. Und dann fang dein Gebet, deine Punkte oder wie auch immer du betest, mach damit weiter. Und er hat gesagt, wenn du das 2 Monate machst, fühlst du dich 2 Monate bescheuert, da zu stehen und zu sagen, hier bin ich, deine Geliebte, dein Geliebter und du nennst mich schön und so weiter. Diese ganzen Hohelied-Aussagen, die ihr vielleicht kennt. Und er hat gesagt, mach's 5 Jahre und dein Leben ist verändert. Und es ist wirklich wahr, wenn wir Wort Gottes beten und singen, das werden wir morgen tun im Gottesdienst, wenn wir uns beschäftigen mit den Aussagen der Heiligen Schrift, wird unser Leben verändert, wirklich verändert und geprägt. Aber es nützt nichts zu sagen, das, was der Rainer beim Seminar gesagt hat, 80% habe ich sowieso vergessen, 10% war nicht wichtig, aber die anderen 10% habe ich mir gemerkt und das mache ich jetzt morgen mal. Wird nicht reichen. Ich wünsche mir für euch, dass es 1 oder 2 Punkte gibt, die ihr mitnehmt. Das ist mein Ziel dieses Seminars. Ganz viel werdet ihr wieder vergessen, aber ich möchte, dass 1, 2 Punkte, dass ihr die in den Hosensack stecken könnt und mit nach Hause nehmt und in euer Alltagsleben, in eure Beziehung mit Gott integriert. Wenn ich das geschafft hätte, dann wäre mein Ziel erreicht. Und wenn dieser Punkt nur in Anführungsstrichen der Punkt Faszination für Jesus ist und ihr in eurem Leben neu oder mehr als zuvor fasziniert seid, das wäre wunderschön. Aber das braucht eben auch die Konsequenz, mich dem zu stellen, mich dem zu widmen. Jeder, der verheiratet ist, weiß, dass eine Ehebeziehung auch zu einer Selbstverständlichkeit werden kann, dass das trocken werden kann, bis dahin, dass man nebeneinander herleben kann. Man denkt, die Ehe ist eigentlich gut, aber es nur deswegen gibt es keine Streitpunkte, weil man gar nicht miteinander redet. Und das heißt, wenn man möchte, dass Liebe wächst, braucht's Romantik. Und ich will vorausschicken, vor das ganze Thema Intimität und Herz des Anbeters, was nachher kommt, dass ich glaube, die Bibel ist eine einzige romantische Liebesgeschichte. Und ich weiß, dass wir Männer eher schwer haben zu glauben oder uns das vorzustellen, am Ende, jetzt überzeichne ich es mal, am Ende läuft alles auf eine große Hochzeit raus und ihr Frauen, ihr habt es leicht, euch vorzustellen in einem schönen Hochzeitskleid, wir Männer nicht. Aber wahrscheinlich werden wir keine weißen Hochzeitskleider tragen müssen, zumindest nicht die, die meine Tochter oder so eins wie meine Tochter jetzt vor kurzem getragen hat. Aber was ich sagen will, die Bibel ist eine romantische Liebesgeschichte, teilweise so märchenhaft, dass die ganzen Märchen, die wir in unserer Kindheit vielleicht gehört haben oder die wir kennen, eigentlich ein billiger Abklatsch sind. Aber das geht von diesem Vater Gott, der für seinen Königssohn eine Braut sucht, hin dazu, dass die Braut untreu wird, den Königssohn verlässt. Sie sind getrennt, der Königssohn muss kommen und die Braut retten. Und am Ende kommt er, wie romantisch, mit dem weißen Pferd vom Himmel her und holt seine Braut und sie leben glücklich bis in alle Ewigkeit. Das klingt doch märchenhaft, aber das ist die Realität. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass wir von diesem Königssohn Jesus Christus so begehrt werden, das ist sein Ziel, ewig mit dir verheiratet zu sein. Ewig mit uns als Braut Christi, der weltweiten Braut Christi, verheiratet zu sein. Wenn wir uns mit diesem Thema der Intimität befassen, wenn wir uns vor Augen halten, ich bin nicht zuerst dein Arbeiter. Ich bin zuerst Teil deiner geliebten Braut. Du wirbst um mich. Jeden Morgen wartet dieser Bräutigam auf uns. Und das Größte, was wir ihm schenken können, ist unser Vertrauen und unsere Liebe. Nicht unsere Arbeitskraft in erster Linie. Wir haben im Gebetshaus in Freiburg, wo ich herkomme, haben wir zwei Grundwerte. Und diese zwei Grundwerte, die heißen, wir sind Christus-zentriert. Es geht ganz klar um Jesus Christus. Wir versuchen, alles andere auszublenden im Sinne von, es geht um Musik, es geht um, keine Ahnung, die Gemeinschaft ist so nett oder so. Es geht um Jesus Christus. Und der zweite Wert, den wir haben im Gebetshaus, ist, es geht, in zweiter Linie, es geht um eine transparente, kritikfähige, offene Gemeinschaft von Gläubigen, die einander liebt. Und diese zwei Werte erlebe ich als ganz, ganz gesund und die bewahren uns davor, eine Mentalität des Arbeitens zu bekommen. Da spreche ich dann heute Mittag drüber. Lange Rede, tiefer Sinn. Wir schauen uns jetzt den zweiten Teil unserer einleitenden Lehre zum Thema Anbetung an. Ich möchte, wie gesagt, Faszination in euch wecken und dieses ganze Thema Anbetung hat viel mit Faszination zu tun. Wenn ich fasziniert bin, wenn ich verliebt bin, möchte ich in die Gegenwart dessen, den ich liebe. Und du wirst automatisch sozusagen ein Anbeter werden, wenn Liebe in deinem Herz geweckt ist. Wir haben gestern ganz kurz für die, die nicht da waren, uns angeschaut, was für eine heilige Sache das eigentlich ist, anzubeten. Wir haben uns das hebräische Wort angeschaut, was dem griechischen Übersetzungsversuch zugrunde liegt und im Original oder in der Hauptbedeutung so viel heißt wie sich niederbeugen und daher kommt unsere ganzen Worte für Anbetung kommen von diesem Wort Schachach und vom griechischen Proskeneo, das ich euch erklärt habe. Das könnt ihr, die nicht da waren, auf der CD oder irgendwo wird es aufgenommen, hat mir Daniel gesagt, nachhören. Wir haben festgestellt, Anbetung, das ist hauptsächlich Unterwerfung. Also Anbetung ist nicht E-Moll, C und D, sondern Anbetung ist in erster Linie Unterwerfung unter Gottes Willen. Dann unser Adressat ist Gott. Als Lobpreisleiter bist du oft in der Versuchung, habe ich gestern gesagt, es gut machen zu wollen. Und du fühlst dich gut, wenn die Gemeinde aufsteht und alle klatschen in die Hände oder gehen auf die Knie, dann hast du das Gefühl, dass dein Job gut gemacht. Und ja, vielleicht hast du deinen Job gut gemacht. Aber primär geht's darum, auch bei den Anbetungsleitern vor allen Dingen Gott anzubeten. Ich habe gestern gesagt, meine Erfahrung ist die, wenn meine Anbetung authentisch ist, werden Leute mitgenommen. Wenn ich wirklich Jesus anbete, das ebnet einen Weg, auf dem die Gemeinde, ich habe 25 Jahre in der Gemeinde Anbetung geleitet, das ebnet den Weg, dass Menschen mitkommen können. Aber wir sind nicht Entertainer. Wir machen nicht die Vorbereitung für die Predigt, die Aufwärmphase für die Predigt in der Anbetung im Sonntagsgottesdienst, sondern wir wollen die Gemeinde vor Gottes Thron bringen, damit sie ihn lieben, ihn hören und ihn erleben. Und Anbetung ist in erster Linie, was uns angeht, zweckfrei. Wir schenken Gott was. Wir schenken Gott was. Wir bezahlen Gott nicht für was. Wir bringen uns auch nicht in irgendeine Stimmung, sondern wir schenken Gott etwas, unsere Anbetung. Adressat ist Gott. Und mit unserer Anbetung erkennen wir Gottes Souveränität an. Wir sagen, du bist nicht nur irgendwie der liebe Gott, der meine Seele streichelt und der mein großer, der Liebhaber meiner Seele ist, mein großer Gott, sondern du bist auch mein Chef, du bist mein Herr. Und wir haben zuletzt festgestellt, dass Begegnung zur Anbetung führt. Heute Morgen möchte ich jetzt gerne in den Bereich musikalische Anbetung im Alten Testament einsteigen. Und ich glaube, es sind 6 Kernpunkte auch da rausarbeiten. So wie gestern hatte ich ein paar Kernpunkte. Und heute Morgen möchte ich euch auch ein paar präsentieren, mit euch zusammen anschauen. Was können wir erkennen, über Anbetung im Alten Testament? Gibt es da sozusagen Schwerpunkte, die für uns heute als neutestamentarische Christen wichtig sind? Und der erste Punkt, den ich gefunden habe und mit dem wir heute immer noch kämpfen, ist: Anbetung ist Gott wichtiger als deine Arbeit. Anbetung ist Gott wichtiger als deine Arbeit. Schauen wir uns dazu Psalm 69, Vers 32 an. Loben will ich den Namen Gottes im Lied und ihn erheben mit Dank. Denn es wird dem Herrn wohlgefälliger sein als ein Stier, ein Opferstier mit Hörnern und gespaltenen Hufen. Psalm 69, Vers 32. Hier hat der Psalmist ganz klar erkannt, erstens, es geht, da kommen wir später auch noch dazu, es geht um eine Entscheidung. Wenn wir morgen im Gottesdienst zusammenkommen oder ihr nächste Woche und das nächste halbe Jahr, liebt eure Lobpreisleiter dergestalt, dass ihr sagt, ich will ihn oder sie voll unterstützen. Der oder die muss mich nicht irgendwo hinbringen, ich treffe die Entscheidung, Jesus anzubeten. Und die Anbetung ist nicht dann gut, wenn du dich gebauchpinselt fühlst oder ich. Die Anbetung ist dann gut, wenn wir sagen, wir wollen den Herrn anbeten. Dann sagt der Herr, diese Anbetung gefällt mir. Und diese Anbetung beruht auf einer Entscheidung zuallererst. Ich sage, ich treffe die Entscheidung. Und wie gesagt, wenn mein Herz fasziniert ist, fällt mir diese Entscheidung leicht. Wenn mein Herz gelangweilt ist von Gott, fällt mir diese Entscheidung schwerer. Deswegen ist Intimität so ein wichtiger Punkt in Bezug auf Anbetung. Aber der Psalmist hat hier erkannt, ich will, ja, da steht, loben will ich den Namen Gottes im Lied und so weiter. Und für uns ist wichtig, dass wir erkennen, in unseren Gemeinden, Lobpreis hat einen Selbstzweck. Und es kommt nicht darauf an, dass wir bedient werden, sondern es geht darum, dass wir uns entscheiden, Gott zu loben. Ich war vor 2 Jahren oder so auf einer großen Konferenz, ein paar tausend Leute, und da hat der Lobpreisleiter was echt Schönes gesagt. Nee, es war der Veranstaltungsleiter und die Lobpreisband stand vorne. Das fand ich so schön entlastend. Er hat gesagt, wir sind so viele Leute aus so vielen geistlichen Hintergründen und der Lobpreis wird für manche vielleicht nicht so sein wie zu Hause und dem einen wird es gefallen und dem anderen weniger, aber wir sagen es euch gleich von vornherein zu Beginn der Konferenz, macht nichts, denn der Lobpreis ist gar nicht für euch. Und das fand ich super, ja. Also es hat erstmal alle Luft rausgenommen, alle Erwartungen, und es ging so ein Denken durch diese Halle. Ja, stimmt, es geht ja gar nicht darum, ob es mir gefällt, sondern es geht darum, ob es Gott gefällt. Und das hat hier der Psalmist auch verstanden. Gott ist es wichtiger, die Entscheidung, dass ich die Entscheidung treffe, Herr, ich will dich loben, so wie ich es vorhin auch in dem Lied gesungen habe. Ich will dich loben, mein Ja zu dir bleibt. Du bist mein Gott in Freude und Leid und in Leben, aber auch im Tod. Und es ist, ich weiß, Gott, es ist dir wichtiger, dich zu lieben, als für dich zu arbeiten. Ich stelle fest, dass in ganz vielen Gemeinden und Werken automatisch eine Umkehr dieses Prinzips stattfindet. Wir denken, und das kommt zum Teil aus unserer Kindheit, das kommt zum Teil daher, dass wir in Deutschland extrem leistungsorientiert geprägt sind. Wir denken, wenn ich viel tue für Gott, dann findet er mich gut. Wenn ich viel mache und möglich alles richtig mache, dann liebt er mich. Wir haben in Freiburg nicht viel verstanden im Gebetshaus. Ein paar Sachen haben wir verstanden. Und eine Sache ist die, wir sind zuerst Liebhaber und dann Arbeiter. Wir nehmen uns Zeit, Gott zu lieben. Und ihr kennt das erste Gebot. Das erste Gebot heißt nicht, du sollst für den Herrn, deinen Gott, arbeiten mit ganzer Seele, ganzem Herzen und all deiner Kraft, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzer Seele und so weiter und so fort. Und wisst ihr was? Ich verrate euch ein Geheimnis. Eine ganz liebe Mitarbeiterin heute ist vom Gebetshaus ist heute Morgen wieder dabei, hier, die Michaela. Also ihr müsst nachher, wenn ihr Fragen habt, nicht zu mir kommen, sondern ihr müsst zu Michaela gehen und die Michaela fragen, die sitzt ganz hinten, die Michaela fragen, du, stimmt es, was der Rainer da vom Gebetshaus erzählt? Ja, also da könnt ihr gut nachbohren, ob das stimmt, was ich erzähle. Was ich sagen wollte, wo wollte ich hin? Michaela, was? Okay, genau. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Es war so ein schöner Gedanke. Ich verrate euch ein Geheimnis. An dem Punkt war ich. Als Leiter oder als Hauptleiter vom Gebetshaus habe ich Folgendes festgestellt. Jeder Leiter, das unterstelle ich dem Daniel jetzt einfach auch, der möchte gern, dass sein Team, nicht im Sinne von die gehören mir, sondern die Menschen, die Gott uns anvertraut hat, mit denen wir zusammen Jesus nachfolgen dürfen, dass die genauso begeistert sind in der Gemeinde oder im Gebetshaus und dass wir alle mit großer Geschwindigkeit in eine Richtung gehen. Die Visionen, die wir von Gott empfangen haben, dass wir die verfolgen, dass wir die vor Augen haben und mit glänzendem Blick diese Vision verfolgen und alles geben für diese Sache. Das möchte jeder Leiter, solche Mitarbeiter haben. Und ich sehe aber, dass wir in der christlichen Szene manchmal diese Reihenfolge, von der ich gerade gesprochen habe, zuerst Liebhaber und dann Arbeiter vergessen. Und wenn es umgekehrt wird in unseren Kirchen und Gemeinden, dann wird es ganz schwierig. Wenn wir zuerst Arbeiter sind, dann wird die Liebe degradiert, die Liebe fällt weg und unser Gebetshaus, um mal da zu bleiben, stünde in der Gefahr, dass es zu einer menschenfressenden Maschine wird. Wir müssen eine Maschine am Leben halten, wir müssen gut für Gott arbeiten. Ich war vor einiger Zeit im Ausland eingeladen in ein großes Werk oder ein einflussreiches Werk. Die wollten, dass ich komme und in ihrem Team einen kurzen Impuls sag. Und ich hatte echt Schiss, sag ich euch. Also ich bin einer wie ihr. Und ich war überrascht, als die mich gefragt haben, kannst du was sagen in unser Team? Und ich dachte, was soll ich da sagen? Und der Herr hat mir gezeigt, stell 10 Fragen. Und ich habe 10 Fragen gestellt und die Fragen waren alle in Bezug auf Beziehungen. Es waren so Fragen wie, habt ihr euch gern? Macht ihr was miteinander, außer Gott zu dienen? Habt ihr Zeit füreinander? Verbringt ihr Zeit im Abendmahl miteinander und so weiter und so fort? Und es wurde ganz still. Und hinterher war es so, dass klar, der Pastor und Leiter hat mir quasi vermittelt, es war exakt das, was wo es Mangel hat, und das begegnet mir in verschiedenen christlichen Kontexten. Es waren ausgebrannte, zumindest einer hat sich gemeldet, hat gesagt, ich bin eigentlich ausgebrannt, ich kann nicht mehr. Und dort ist es auch so gewesen, dass Beziehung viel zu kurz gekommen ist und die Arbeit immer mehr wurde. Und wir haben nur eine begrenzte Kraft als Menschen. Und wenn wir vernachlässigen, in Gottes Gegenwart zu sein, und da schließt sich der Kreis zur Anbetung, wenn wir vernachlässigen, vor Gott zu sein, wird unsere Kraft ausgehen. Wir werden ausbrennen. Und dann befinden wir uns in diesem Hamsterrad oder dieser menschenmordenden Familie. Und es ist schrecklich, schrecklich. Du bist zuerst ein Liebhaber von Gott. Und das Geheimnis, was ich euch sagen wollte in Bezug aufs Gebetshaus, wo jetzt die Mitarbeiterin, die Michaela, mal mein Leitungsgeheimnis erfährt, heißt folgendermaßen: Ich habe verstanden, mit dem gleichen Brennen, was der Daniel hat, dass ich möchte, die Gemeinde, das Gebetshaus soll wachsen. Der Herr hat mir eine tolle Vision gegeben, uns als Gemeinschaft eine tolle Vision. Das funktioniert nur, wenn ich meine Leute dazu bringen kann, anleiten kann, Jesus zu begegnen, ihn zu lieben. Der beste Arbeiter ist derjenige, der aus Liebe heraus arbeitet. Wenn meine Frau und ich kein gutes Verhältnis hätten und meine Frau sagt zu mir, kannst du noch die Betten abziehen und danach mach doch bitte noch den Müll raus und die Fensterläden muss man auch noch aufmachen und die Geschirrspülmaschine auch noch ausräumen. Wenn die Beziehung nicht gut ist, würde ich denken, oh nee, das kann sie ja eigentlich auch selber machen. Also ich muss heute die Welt retten gehen im Gebetshaus und jetzt soll ich Geschirrspülmaschine ausräumen. Wenn unsere Liebesbeziehung gut ist, dann werde ich zwar vielleicht innerlich denken, also Bock habe ich eigentlich keinen Geschirrspülmaschine, aber für sie mache ich's. Für sie mache ich's. Versteht ihr den Unterschied? Aus Liebe werde ich Dinge tun, auch mit Freude. Ja, da kann auch mal, ich erinnere mich jetzt gerade an Begebenheiten aus den letzten Tagen, da steigt zwar so ein, nee, jetzt, ich bin doch schon im Bett, jetzt nochmal, oder so, in uns auf, aber dann denke ich, es ist für sie, und dann ist was ganz anderes. Dann habe ich plötzlich die Energie, das zu tun. Und mit Gott ist es ganz genauso. Ich wünsche mir, dass unsere Motivation genau das ist. Herr, weil du so liebevoll bist und weil du so wunderschön bist, ich mach's. Ich habe euch gestern erzählt von diesem Schritt raus aus meinem Traumjob in der Forschung, im Forschungsinstitut, mit einem gesicherten Gehalt, gesicherte Zukunft, soweit es auf menschlicher Basis funktioniert, hin ins Gebetshaus, wo ich komplett abhängig bin von Spenden, komplett mein Gehalt bezahlt wird von Spenden. Und ich jedes Mal, nicht jedes Mal, aber manchmal, wenn ich dann lese, die Wirtschaftsweisen prophezeien wieder, jetzt geht die Wirtschaft wieder komplett in den Keller, der Euro verfällt, dann habe ich solche Gedanken, oh man, wie werden meine Spender reagieren? Warum lebe ich so ein verrücktes Leben? Meint ihr, ich habe da Bock drauf gehabt, diese Sicherheit zu verlassen? Aber ich habe es gemacht, weil ich diesen Jesus so liebe, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht alt werden und immer gesagt haben, ich habe einen Traum. Und dann alt zu sein und auf mein Leben zurückzuschauen und zu sehen, aber ich habe es nicht gemacht. Gott wollte mir was schenken und ich habe es nicht gemacht. Und jetzt lebe ich dieses Leben, versuche das so zu leben, wie ich es euch gerade beschrieben habe, aus der Liebe heraus zu leben. Das gelingt mir auch nicht immer. Eine Geschichte mag ich euch noch erzählen, als Beweis dafür, dass es funktioniert. Ich bin sehr skeptisch Taschenbüchern gegenüber. Jetzt sagt ihr, hast ja selber eins geschrieben und möchtest uns andrehen. Stimmt, ja. Aber trotzdem, also so Bücher mit die 6 Schritte zur Glückseligkeit und die 12 Schritte zur idealen Figur und so, haben wir alles gelesen. Ich weiß nicht, wie viele bei euch funktioniert haben. Ja. Und ich saß in meinem Büro, das war, bevor mein lieber Mitarbeiter, der Mann von der Michaela, der zum Leitungsteam ist und Verwaltungsleiter und Personalchef bei uns ist, das war bevor unsere Verwaltung 2 Sekretärinnen hatte, war das so, mein Schreibtisch war extrem überfüllt und ich konnte nicht mehr der Arbeit gerecht werden. Ich kam mit nichts mehr hinterher. Das Gebetshaus ist enorm gewachsen. Wir sind so ungefähr 100 Mitarbeiter, von denen 15 sind angestellt oder 16. Wir haben Jahrespraktikanten oder einen Jahrespraktikant. Wir haben Praktikanten, die mehrere Monate kommen und so weiter und so fort. Ein Riesengeschäft geworden, organisatorisch. Und ich wurde dem nicht mehr gerecht. Und Dann fiel mir dummerweise unser Freund Martin Luther ein. Und Martin Luther soll gesagt haben, ich habe es auch schon gelesen, es wurde jemand anders in die Schuhe oder in den Mund gelegt, egal wer es gesagt hat, auf jeden Fall wird ihm zugebilligt gesagt zu haben, ich habe heute so viel zu tun, ich muss mehr beten. Das kennt ihr. Das ist ja ein Paradoxon, eigentlich verrückt. Aber ich liebe solche Sachen. Verrückte Sachen machen das Leben abenteuerlich. Also habe ich zu Gott gesagt, okay Chef, ich mache das. Noch eine Stunde mehr pro Tag im Gebetsraum. Und alles, was ich tue, ich sitze in der Ecke auf meinem Kniebänkchen und ich schaue dich an. Und das habe ich gemacht. Eine Woche oder zwei später kam eine Frau ins Gebetshaus, die gesagt hat, also ich bin noch nicht so lang Christ und ich habe von diesem Gebetshaus gehört und ich möchte irgendwie dem Herrn dienen. Ich will kein Geld haben, ich will einfach dem Herrn dienen. Eine Fremdsprachensekretärin ist eine unserer zwei Sekretärinnen heute. Ein paar Monate später kam der Matthias oder fing die Geschichte mit Matthias an, der heute komplett die gesamte Verwaltung bei uns übernommen hat und unser Personal betreut im Gebetshaus. Und da habe ich gesehen, es funktioniert. Dem Herrn ist es wichtiger, dass ich Gemeinschaft mit ihm habe und dass das Gebetshaus von den Knien aus geleitet wird, anstatt vom Schreibtisch. Der Herr möchte unseren Lobpreis, unsere Anbetung, unser Stillsein vor ihm, unser Anschauen. Und daraus entwickeln sich Wunder. Es ist wirklich, also ich kann es euch sagen, es hat funktioniert bei mir. Zu meiner Überraschung. Ich fand es verrückt, aber ich habe es gemacht. Und jetzt haben wir zwei tolle Sekretärinnen, wir haben einen tollen Verwaltungsleiter. Ich bin jetzt nur noch zuständig für die verrückten Sachen im Gebetshaus und kann im Gebetsraum sein. Nee, ganz so ist es nicht, aber ich bin groß entlastet und mein Schreibtisch sieht viel besser aus als früher. Der Herr sucht in erster Linie unser Herz. Er möchte Zeit mit uns verbringen, auch wenn wir denken, was habe ich schon zu bringen? Was habe ich schon zu bringen? Dem Herrn, um wieder zurück zu unseren Folien zu kommen, ist unser Lobpreis, der sich auf mannigfaltige Art und Weise ausdrücken kann, wichtiger als unser Opfer. So, zweite Folie dazu. Manchmal ein bisschen langsam hier. Hebräer 13, Vers 16, da wird es nochmal im Neuen Testament, das finde ich immer gut, wenn man Aussagen aus dem Alten Testament auch mit Aussagen aus dem Neuen Testament unterstreicht. Lobpreis ist wichtiger als Opfer, wir sind immer noch bei Punkt 1, durch ihn, also durch Jesus, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also hier die direkte Verknüpfung, das ist ein Opfer, was Gott gefällt und von dem er sich wünscht, dass es stets, also alle Zeit, stattfindet. Nicht nur im Gottesdienst, sondern stets im Auto oder wann auch immer zu denken, Herr, ich liebe dich, ich bete dich an. Das ist ein Opfer, das Gott gefällt. Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, die seinen Namen aussprechen. Und das habe ich gerade gesagt, Beziehung steht vor Leistung. Wir kommen zum zweiten Punkt, den wir festgestellt haben. Lobpreis ist wichtiger als Opfer. Und dieser Punkt gefällt mir sehr gut. Lobpreis ist ehrlich. Psalm 3, Vers 2 bis 4. Ich nehme an, es ist der David, der hier sagt, Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, gibt eh keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her. Meine Ehre bist du und der, der mein Haupt emporhebt. Warum habe ich diesen Vers hier? Um euch zu zeigen, der David fängt nicht bei diesem Teil hier unten an. Er sagt nicht, du aber, Herr, du bist so wunderbar und toll und eigentlich ist alles in Ordnung und im Herrn geht's mir immer gut. Sondern er sagt, meine Situation ist die und die und die. Und diese Situation ist schwierig für mich. Aber er sinkt nicht in Depression. Es gibt zwar, glaube ich, 4 Psalmen, wo er es nicht schafft, die Kurve zu kriegen. Aber in den allermeisten Psalmen, wo Klage enthalten ist, kommt dieser zweite Teil, wo er sagt, ja, das ist die Realität, ich bin verfolgt. Selbst an einer anderen Stelle, wenn mich meine engsten Freunde verlassen oder verraten, du aber, Herr, du tust es nicht, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der, der mein Haupt emporhebt. Im Gebetsraum singen wir ein Lied, wo es heißt, alle gehen an mir vorüber, wie an dem Samariter, der verletzt war und am Wegesrand lag. Alle gehen an mir vorüber, aber du nicht. Du wirst nicht an mir vorübergehen. Diese Art von Aberglaube, die ist erlaubt. Ja? Das ist der einzige Aberglaube, der erlaubt ist, zu sagen, meine Situation ist schlecht, aber ich glaube dir, Herr, dass du mich durchbringst. Wie ich es vorhin gesungen habe, wenn ich auch wandere im finstern Tal, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bist gegenwärtig. Ausdruck von Anbetung. Unser Lobpreis darf ehrlich sein. Sage ich später. Dritter Punkt, Lobpreis und Leben. Das werden wir ja nachher ausführlich angucken. Ich habe gestern Abend gesagt, könnt ihr euch vorstellen, dass Gott unseren Lobpreis schrecklich findet? Mal. Das ist tatsächlich so. Es gibt einen Lobpreis, der nervt Gott. Das lesen wir im Prophet Amos. Diese Stelle wird wahrscheinlich im Lauf der 3 Tage nochmal vorkommen. Ich möchte euch das an der Stelle nur als Schwerpunkt oder als Stichpunkt, Punkt 3, Lobpreis und Leben, vorlesen. Hier sagt Gott, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlungen kann ich nicht mehr riechen. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern. Und weiter geht's. Und das Spiel deiner Harfen oder deiner Ovation hier will ich nicht hören, aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Das ist ein Auszug aus Amos 5, die Verse 21 bis 24. Gott sagt, dein Leben ist mir wichtiger. Dein Leben muss in Übereinstimmung sein mit Anbetung. Das ist mir wichtig. Wir haben vorhin gesagt, Gott sehnt sich nach unserer Anbetung primär. Er sehnt sich danach, dass wir ihn lieben und ihn uns lieben lassen. Das ist die Grundlage. Aber wir sollen nicht denken, dass wir ein geheimes Leben führen können und dann Gott anbeten und unsere Anbetung Gott wohlgefällig ist. Gott möchte unser Herz haben und er möchte sehen, dass das, was du singst, mit deinem Leben im Einklang ist. Und der Schlüssel dafür ist aber der erste Punkt, den wir vorhin gesagt haben. Intimität mit Gott, zu wissen, er ist für mich, er liebt mich, er ist hingerissen von mir. Ich bin schön in seinen Augen, wie die Sula mit dem Hohelied sagt am Anfang in Kapitel 2, meine ich. Sie sagt, ich bin schwarz, aber lieblich. Und zum Hohelied ganz kurz so viel. Das Hohelied ist interessanterweise nicht der Brief an die Korinther 1 und 2, sondern das Hohelied ist das meist kommentierte Buch der ganzen Bibel. Erstaunlich. Kleine technische Information. Und die allermeisten Kommentatoren sind sich einig darin, dass das Hohelied einmal eine tatsächliche Geschichte beschreibt, aber auch die Beziehung zwischen Braut und Bräutigam Gott, also der Gemeinde und Jesus. Und wenn wir dann diesen Vers hernehmen, den die Sulamit gesagt hat, ich bin schwarz, aber lieblich. Das ist der Schlüssel für uns Gläubige. Ja, ich weiß, dass du Sünde in deinem Leben hast. Habe ich auch. Mir passieren auch Dinge, die nicht in Ordnung sind. Ich bin schwarz. Aber Gott sagt, ich nenne dich schön. Im Hohelied steht genauso, dass der König zu seinem Mädchen sagt, mit einem Blick aus deinen Augen hast du mir das Herz geraubt. Du und ich, egal wie schön wir äußerlich vielleicht sind nach den Maßstäben unserer Welt, die eh nicht wichtig sind, egal wie schön wir uns selber finden, Gott nennt dich schön. Du hast Gottes Herz geraubt. Wirklich, Gott ist hingerissen von dir. Und ich weiß, dass ihr denkt, wenn du mich kennen würdest, würdest du es nicht sagen. aber Gott kennt dich und ihr kennt mein Leben nicht, ihr kennt mein Versagen nicht. Ich kenne Dunkelheit und ich kenne Versagen, aber meine Grundlage ist, Gott, du bist für mich. Und ich bin immer noch dein Mädchen im übertragenen Sinne. Ich bin immer noch deine Geliebte und es bist du. Gott ist hingerissen von mir. Das ist unsere Grundlage. Aber so wie Gnade nicht für sich steht und einfach nur eine Legitimation ist, zu leben, wie wir wollen, weil Gott ist ja immer gnädig, so ist auch unsere Liebesbeziehung zu Gott etwas, was in unserem Alltagsleben Veränderungen bringen muss. Gnade ist dazu da, dass ich fähig werde, Sünde zu überwinden. Ist nicht nur da, damit es mir gut geht und alles vergeben wird, sondern Gnade muss irgendwo hinführen. Und genauso ist es mit der Liebe. Liebe verändert uns und Gott möchte das sehen. Lobpreis und Leben ist wichtig. Sehen wir nachher im Herz des Anbeters, dem Teil. Habe ich noch einen Vers dazu, offensichtlich. Wieder aus dem Neuen Testament, Matthäus 15, 8 bis 9. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich. Es nützt nichts, schöne Lieder zu singen. Nützt nichts. Aber es nützt was dir und sozusagen Gott, wenn unsere Lieder aus dem Herzen Gottes kommen, aus unserem Herzen für Gott kommen, zu Gott kommen. Wenn wir sagen, primär bringe ich dir mein Herz. Denk mal an den Vers, fällt mir gerade ein, der in der Schrift steht. Kann sein, dass wir dem auch noch begegnen werden, wenn uns die Zeit bleibt und es in den entsprechenden Unterlagen drin ist, dass die Schrift sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz. Mehr als alles andere, dein Herz spielt eine große Rolle, bring dein Herz in Gottes Gegenwart. Wir werden dann ganz schöne Aussage drüber lesen, später über das Herz. Gut, das war der Punkt 3. Und dann der nächste Punkt, Lobpreis schafft Veränderung. Und hier meine ich jetzt nicht persönliche Veränderung im Sinne von Herzensveränderung, sondern tatsächlich Veränderung von Umständen. Psalm 50, Vers 23 kennt ihr alle, brauche ich nicht viel dazu sagen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass wenn wir den Herrn ehren, dass sich Türen auftun, die geschlossen waren. Ich könnte euch Stunden Geschichten erzählen, was der Herr für Veränderungen geschenkt hat in Freiburg. Und ich habe festgestellt, vielleicht liege ich da falsch, aber ich habe festgestellt, die größte Waffe geistlicher Kampfführung ist Anbetung. Vor dem Herrn zu sein und zu sagen, heilig, heilig, heilig. Und immer wenn du auf Freiburg schaust, und das wünsche ich mir für La natürlich auch, immer wenn du auf Freiburg schaust, sollst du auf Menschen treffen, die sagen, heilig bist du und wir suchen dich. Komm, Herr Jesus, komm, der Geist und die Braut sprechen, komm, wir wollen dich hier haben. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Wir haben heute Abend um 7 im Gebetshaus, wie jeden Samstagabend, von 19 bis 21 Uhr, spezielle Gebetsstunden, die wir Thanksgiving nennen, also Danksagung. Und wir haben das eingeführt mit dem Hintergedanken, die ganze Woche hindurch gibt es ganz viel Fürbitte neben der Anbetung, ganz viel Fürbitte. Und wir haben festgestellt, dass wir Christen uns wenig Zeit nehmen, um zu danken. Also konkret zu danken. Wir beten ganz viel und wenn dann die Erhörung kommt, dann gibt es aber schon wieder 9 Punkte auf unserer Liste, also es hört nicht auf und wir vergessen oft, Danke zu sagen für das, was Gott bereits getan hat. Deswegen haben wir im Gebetshaus gesagt, wir wollen 2 Stunden haben, wo die Leute, die kommen wollen, einfach Danke sagen können. In einem entsprechenden Setting von Lobpreis und Anbetung. Wir wollen Gott Danke sagen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Der ehemalige Vorsitzende der Evangelischen Allianz in Freiburg hat mal was Schönes gesagt. Er hat gesagt, jeden Abend, bevor ich schlafe, überlege ich mir 10 Punkte, wofür ich Gott heute danken kann. Was waren die 10 Sachen, wo ich Danke sagen kann, Gott? Und das fand ich eine gute Idee. Mache ich zwar persönlich nicht, aber eine gute Idee. Lobpreis schafft wirklich Veränderungen. Da habe ich noch einen Vers dazu und trinke schnell einen Schluck Sprudel. Psalm 34, Vers 3. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Lobpreis hat nicht nur Veränderung oder kann Veränderung nicht nur in dir bewirken, sondern in den Menschen um dich rum. Mir ist schon ganz oft so gegangen, dass wenn ich Phasen hatte, wo ich nicht mehr weiter wusste oder keine Ideen hatte oder innerlich leer war oder sonst irgendwie, dass wenn ich in einem Anbetungssetting war, dass es meinen Glauben gehoben hat. Dass ich wieder neues Vertrauen, neue Hoffnungen bekommen habe. Ich bin schon, also da will ich ganz ehrlich sein zu euch, ich bin schon aus meinem Büro mit meiner Gitarre rüber in den Gebetsraum gegangen und mir war es echt nicht nach Anbetung. Ich dachte, Mann, ja, also ich müsste jetzt eher diese und diese Sachen klären und da fällt es mir schwer. Und außerdem, gestern haben zwei Leute mich so angemacht und ich habe das noch nicht verkraftet. Wie mache ich das jetzt in den Gebetsraum gehen und anzubeten? Und zum Teil waren das ganz starke Situationen, anzufangen und zu sagen, aber ich richte meinen Blick auf dich. Jesus, die Situationen sind, wie sie sind, aber du bist unveränderlich, du bist schön und du nennst mich schön. Du bist der Schönste unter 10.000, der Schönste unter den Menschenkindern und so weiter. Und ich kam völlig anders aus dem Gebetsraum raus, als ich reingegangen bin. Lobpreis kann Freude den Elenden schenken. Das müssen wir auch bedenken. Wenn wir in einem Gottesdienst sind, du hast mit deiner Anbetung Auswirkungen auf die ganze Gemeinde. Ich will euch ein Beispiel sagen, auch aus dem Gebetshaus. Wir haben Trainingsgruppen, die jeweils ein Jahr lang laufen. Da sind wir so 10, 12 Leute jeweils. Zwei Gruppen laufen gerade parallel. Und diese Gruppen, die haben für ein Jahr lang, verpflichten die sich freiwillig zu sagen, das Gebetshaus ist ein Jahr lang mein Hauptfokus meiner geistlichen Aktivität, also nach Beziehung zu Gott und nach meinem Beruf und nach meiner Ehebeziehung. Aber dann das Gebetshaus für ein Jahr. Wir trainieren diese Leute in diesem Jahr, einen Teamgebetsstil einzuüben, den ihr am Sonntag kennenlernt. Und wir trainieren sie in Lebensstil der Anbetung, des Gebets und des Fastens zu erlernen. Und diese Menschen, die lernen zu interagieren mit Gott und die bewegen richtig was und die werden berührt von Gott. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich raus will. Ich habe gesagt, deine Anbetung hat Auswirkungen auf die ganze Gemeinde, auf die ganze Versammlung. Die lernen auch, Leute, wenn wir eine Fürbittestunde haben, dann lass den Gebetsleiter, also bei uns gibt es dann verschiedene Rollen, dann lass den Gebetsleiter nicht hängen, ja, und der betet euch an in dem Sinne, der macht da vorne irgendwie Fürbitte wie ein Verrückter und ihr sagt dann vielleicht mal Amen. Dann sind wir 3 Minuten leise und keiner betet, dann erbarmt sich immer der Gleiche, damit es nicht peinlich wird und betet halt auch. Sondern die Leute werden trainiert zu beten und es läuft zum Teil so, du kriegst den Fuß nicht in die Tür, um selber ein Gebet zu sprechen, weil die gelernt haben, also jetzt beten wir, ja, jetzt warten wir, jetzt beten wir. Und die lernen auch, das mit ihrem Körper, mit ihrem ganzen Sein zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, die stehen auf. Wenn die Fürbittezeit beginnt, treffen die eine Entscheidung oder lernen, diese Entscheidung zu treffen. Und wir haben jetzt ein halbes Jahr hinter uns. Und wenn ich Gebets- oder Anbetungsleiter bin in so einer Fürbittestunde, ich lieb's, wenn ich anfange zu spielen und zack, die Leute stehen auf und die sind voll dabei. Die sind fokussiert, nicht wegen mir, sondern weil sie wissen, Gott liebt ernsthaftes Gebet. Und der Glaubenslevel in so einer Gruppe, wo jeder die Entscheidung trifft, also ich lehne mich jetzt nicht zurück und lass mal die anderen machen. Das geht auch mal. Ja, jeder von uns hat auch Schwächephasen. Aber generell zu sagen, okay, jetzt hat der Daniel eine Gebetszeit angekündigt und diese 10 Minuten, die der Daniel angekündigt hat. Ich bin voll da, ich bin voll mit ihm, ich unterstütze ihn voll. Ich entscheide mich jetzt, ich will was bewegen mit meinem Pastor, mit meinem Leiter, mit meiner Gruppe. Ich entscheide mich, ich stehe auf, ich bin voll dabei. Und das hebt den Glaubenslevel. Wenn ich diese Leute sehe, wie sie aufstehen und vor dem Herrn stehen und ringen und ihn anbeten und ihre Fürbitte bringen, dann bringt es mich weiter, bringt sie weiter. Ich habe schon viele Fürbitte-Settings erlebt und ich habe viele ermüdende Gebetszeiten erlebt. Und ich habe gestern Abend gesagt, wenn er mich kennen würde, ich fand Gebet furchtbar früher. Wir hatten eine Pastoralassistentin bei uns in der Gemeinde, die hat als Gebetshalbnächte organisiert. Und die Gemeinde, aus der ich komme, ist eine große Gemeinde, das waren so 500 Leute. Und da hat sie also dann gesagt, am Samstag ist wieder Gebetshalbnacht von 20 bis 24 Uhr. Und weil wir ja eine charismatische Gemeinde waren, mussten wir dann sagen, yeah! Und innerlich haben so vielleicht 90% von uns gedacht, oh no. Aber das hat natürlich keiner gesagt. Und ich war einer von den oh no, ja. Und man hat es dann in der Realität natürlich gesehen. Also ist natürlich alles überzeichnet jetzt, gell. Man hat es aber dann in der Realität gesehen, die Gebetsveranstaltung, da waren dann irgendwie vielleicht 40, 50 Leute, wenn überhaupt. Und Gott hat mein Leben völlig umgedreht in Bezug auf Gebet und ich lieb's heute zu beten, aber es macht Spaß mit Leuten zu beten, die eine Entscheidung treffen. Ja, jetzt wollen wir anbeten. Ja, jetzt wollen wir beten. Wir kommen immer wieder lachend, nachdem wir gegen Abtreibung und für die betroffenen Frauen gebetet haben, über Wochen beispielsweise, lachend aus dem Gebetsraum heraus im Sinne von, oh, wir konnten mit diesem Gott zusammenarbeiten und wir konnten wirklich etwas Relevantes beten. Und der Herr hat uns beschenkt in der Fürbitte, obwohl es gar nicht um uns ging. Aber wir sind erfrischt aus einer richtig knallharten Fürbitte gekommen. Und diese Art zu beten, das liebe ich und das hat viel mit Entscheidung zu tun. Lobpreis schafft Veränderung. Das war mein Punkt 4. Jetzt machen wir gleich eine Pause. Wenn ich bei Punkt 6 gewesen bin, zu loben ist eine Entscheidung, da brauche ich im Prinzip nicht mehr viel dazu sagen, außer eine kleine persönliche Geschichte. Psalm 34, Vers 3, das hatten wir eben schon mal, meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Oder Psalm 103, Vers 1, Klassiker, lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Zwei kleine Geschichten, ich weiß, es wurde die Frage gestellt, also nicht jetzt hier, aber es wurde die Frage schon mal gestellt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob in meinem Leben alles frei ist von dämonischer Belastung. Der Ratgeber hat gesagt, Psalm 103, Vers 1, dann sag dieser Unsicherheit oder diesem Dämon, den du vielleicht vermutest noch in dir, hier in mir wird der Herr gelobt. Also alles, was in mir ist, lobe den Herrn meine Seele. Alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und wenn du meinst, du musst noch irgendwie bei mir rumkrebsen, bei mir wird der Herr gelobt. Und dann erledigt sich die Sache sozusagen. Finde ich nicht der einzige Ansatz, aber das Denken finde ich interessant. Zweite persönliche Geschichte ist die, ich habe euch gestern von meinem Sohn Nikolas erzählt. Ich habe die Erlaubnis, sowas zu sagen über ihn. Der ist jetzt 19. Und Johanna und ich haben mit Narben, die langsam zuwachsen, die Pubertät überlebt. Und vielleicht weiß der ein oder andere von euch, wie das ist, wenn man mit einem seiner Kinder an dem Punkt steht, dass man sagt, also entweder muss sich dein Leben ändern oder du musst ausziehen. An dem Punkt waren wir. Wirklich. Und ich liebe meine Kinder, aber das ging nicht mehr. Und wir haben viel miteinander gesprochen und auch miteinander gebetet und jetzt wird's wirklich besser. Verrückt, der studiert jetzt und sagt, kommt neulich nach Hause und sagt zu mir, also Papa, einer der Kollegen, der arbeitet so unordentlich, wie kann man das so arbeiten? Das sagt mein Nikolas, ja, dessen Zimmer immer wieder aussieht, als wäre was weiß ich da explodiert. Also der Herr ist gut, ja, und Pubertät lässt sich überleben. Jedenfalls in der Pubertät habe ich dem Nikolas an einem Punkt mal erzählt, wie die Seele funktioniert. Er hat immer Mühe gehabt, konsequent mit dem Herrn zu gehen im Alltagsleben. Also der Grundglaube ist da, überhaupt kein Thema. Er liebt Gott, er hat eine Jüngerschaftsschule gemacht in Neuseeland und so weiter und so fort. Er liebt Gott, brennt immer wieder für ihn. Aber die Kontinuität, das ist was, was ihm ein bisschen fehlt. Er lässt sich leicht ablenken von seinen Computerspielen und so weiter. Das kennt er ja zum Teil. Und verbringt dann Nächte. Jedenfalls haben wir über diesen Punkt gesprochen und ich habe zu ihm gesagt, also Punkt Seele, ich habe zu ihm gesagt, Nikolas, deine Seele, musst du wissen, das ist so ein Ding in dir, das ständig gefüttert werden will. Und das ständig sagt, ich will aber gestreichelt werden und ich will gern was machen, was mir nur Spaß macht und ich will gern Freizeit haben und so weiter. So ist unsere Seele enorm bedürftig, auch so angelegt, da kommen wir vielleicht beim Thema Intimität drauf. Aber ich habe dann zu ihm gesagt, wenn du ein Mann werden willst, Nikolas, dann mach's wie Psalm 103, Vers 1. Und ich habe es ihm dann in jugendlicher Sprache, das muss man dann vielleicht rausschneiden aus der Aufnahme, habe ich zu ihm gesagt, also pass auf, der Psalmist hat so gemacht, er hat gesagt, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Wenn du merkst, jetzt sollte ich eigentlich das tun, aber meine Seele sagt, ich will aber lieber am Computer sitzen, dann sagt zu deiner Seele, Psalm 103, Vers 1, Seele, halt's Maul. Jetzt wird der Herr gelobt. Das ist jetzt Programm, nicht Computer, halt's Maul, jetzt wird der Herr gelobt. Und das hat er kapiert irgendwie. Und er schafft es zwar immer noch nicht konkret, das immer umzusetzen, aber das war eine wichtige Lehre für ihn, richtiger Hinweis. Und es ist auch für uns. Manchmal muss man zu seiner Seele tatsächlich sagen, jetzt halt mal's Maul, jetzt ist was anderes dran. Ich entscheide mich, nicht du bist der Chef in mir. Ich weiß, du kannst nachher wieder einen Pudding kriegen. Aber jetzt wird der Herr gelobt. Ich treffe den, ich bin hier mit meinem Jesus, der Herr im Haus und nicht du. Das müssen wir wissen. Letzter Punkt vor der Pinkel- oder sonstigen Pause. Punkt 6, Anbetung verändert, und hier geht's mir jetzt, und das werde ich nur ganz kurz sagen, habe es gestern schon mal angerissen, um den persönlichen Punkt. Das werden wir in der Lehre über Kontemplation noch angucken. Anbetung verändert auch dich. Also Anbetung ist nichts Magisches, ja, eine halbe Stunde Anbetung am Tag und meine Haare werden nicht grau oder so, sondern Anbetung verändert uns in das Bild Christi hinein. Jeder von uns möchte Jesus ähnlicher werden. Davon gehe ich aus. Und irgendwann habe ich diese Verse entdeckt oder diesen Vers, 2. Korinther 3, Vers 18. Das ist für mich zu einem der wichtigsten Verse in der Schrift geworden. Ich will wie dieser Jesus sein. Und wie wird man wie jemand anders? Lang verheiratete Ehepaare, die färben aufeinander ab. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal festgestellt habt. Also ich habe gute Freunde, die benutzen zum Teil die gleichen Redewendungen oder die Sprachmelodie gleicht sich an zum Teil. Also die färben wirklich aufeinander ab. Es ist richtig, richtig witzig, das zu sehen. Und genau das ist das biblische Prinzip. Ich möchte es gern vorlesen, ganz wenig dazu sagen und dann 10 Minuten Pause. Ich fange dann einfach wieder an nach 10 Minuten. Ja, dann. Wir alle aber, du und ich, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht, das möchte ich so auslegen, ohne Scham, du brauchst keine Maske tragen, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und hier ist dieser Punkt wieder, von dem ich versucht habe, schon ein paar Mal was zu sagen, oder zu dem, Jesus ist herrlich. Gott ist nicht unzufrieden, schlecht gelaunt. Das heißt in der Schrift, vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle. Wenn wir vor das Angesicht Gottes kommen, die Herrlichkeit des Herrn anschauen, dann werden wir verwandelt. Hier schreibt in der Elberfelder Übersetzung, schreibt der Übersetzer, dass wir werden so verwandelt. Herrlich, wir schauen ihn nur an. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das muss nicht mal du machen, sondern wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Anbetung prägt unser Leben. Derjenige, mit dem ich meine Zeit verbringe, hat Einfluss auf mich. Derjenige, den ich anschaue, betrachte, weckt Faszination in mir. Derjenige, dem ich mein Leben anvertraue, vor dem ich mich beuge, bekommt die höchste Position in meinem Leben und ich werde mehr und mehr wie er. Was für eine herrliche Art der Veränderung. Du brauchst nichts weiter tun, als vor Jesus zu sein. Jesus zu lieben und dich lieben zu lassen, wird Veränderung in dein Leben bringen. Da bin ich nicht nur überzeugt davon, theoretisch, theologisch, ich sehe das. Ich sehe das in dem kleinen Kontext Gebetshaus, in dem ich mich bewege, in diesen Gruppen, Trainingsgruppen, die ich vorhin erwähnt habe, haben wir jetzt gerade eine Rückschau gehabt, haben die Neuen, die in den Gruppen drin sind, gefragt, mal ehrlich, hat's was gebracht bis jetzt? Und es ist unglaublich zu sehen, wie diese Leute geistlich wachsen, jedes Jahr. Also der Herr hat uns da was anvertraut, was vielleicht hier gar nicht funktionieren würde. Hier ist vielleicht was anderes dran. Es ist kein Rezept vielleicht, obwohl ich grundsätzlich überzeugt davon bin, dass persönliche Begegnung, wie hier geschrieben steht, mit Gott, das ist die Grundlage der Veränderung. Aber diese Leute, die können nicht nur frommer reden oder schöner beten oder die gehen jetzt auch mal auf die Knie, sondern die entwickeln ein gesundes Selbstbewusstsein. Die entwickeln sich in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Charakter. Die überlernen Dinge anders zu tun als vorher, ohne dass wir sie trainieren für ihr Alltagsleben. Das Einzige, was wir tun, ist, wir schieben sie vor das Angesicht Gottes. Wir lehren sie, komm, lern ihn zu lieben, sei bei ihm, lern ihn zu lieben. Und ihr Leben wird verändert. Und es ist nicht übertrieben. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ich war letzte Woche so berührt von diesen tollen Leuten zu hören, wie Gott sie verändert hat. Enorm. Einfach indem sie sind vor ihm. So, jetzt sage ich Amen. Wir machen Pause bis um 20:30. Daniel mag noch was sagen. Ich will kurz diesen Teil abschließen mit einem Gebet. Herr, viele Worte gemacht heute Vormittag. Aber Jesus, lass die Perlen, die da drunter waren, die aus deinem Herzen gekommen sind, fallen in die Schatztruhen dieser kostbaren Menschen hier. Wecke du Liebe in ihnen, schaffe du Begeisterung und Faszination. Nimm du diese ganzen unnötigen Rucksäcke voller Ballast und du musst und du sollst und du darfst nicht weg und ersetze diese Punkte in Bezug auf Anbetung und Intimität mit deiner Liebe und mit Leidenschaft. Für dich schenk du Offenbarung, Heiliger Geist, dass Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist, hingerissen ist von uns, sogar in unserer Schwachheit. In Jesu Namen. Amen. So, ihr Lieben, ich würde wieder anfangen. Bin schon. Kommt ihr? Setzt euch hin. Schön. Ich bin schon ermahnt worden, völlig zu Recht. Ich stand in der Küche mit dem Daniel und habe gemütlich einen doppelten Espresso getrunken und habe gedacht, nee, der Daniel ist der Chef, der wird schon sagen, wann ich wieder schaffen soll. Aber dann, das ist überall gleich. Das ist überall gleich. Also bei uns zu Hause ist es ganz klar so geregelt, Daniel, ich treffe die wichtigen Entscheidungen, also so Sachen wie, was gibt's morgen zum Mittagessen und was schauen wir heute Abend im Fernsehen und meine Frau die unwichtigen Sachen, wen wählen wir bei der Bundestagswahl und ist bei uns gut verteilt. Gut. Dann lasst uns in den zweiten Teil gehen. Jetzt habe ich es vergessen, wann kommt's Essen? 12.15 Uhr oder sowas? Okay, aber ich werde jetzt keine Stunde reden. Also lieber reden wir dann in kleinen Gruppen miteinander und trinken noch einen doppelten Espresso. Ich weiß, wie das ist. Ich war lang genug in der Gemeinde und also bin auch immer noch, aber ich bin fast nie da, muss ich auch ehrlich zugeben. Ich habe euch ja gestern erzählt, diesen Monat ist mein ökumenischer Monat, dieses Wochenende Pfingstgemeinde, nächstes Wochenende Baptistengemeinde, die Woche drauf Vineyardgemeinde und die Woche drauf katholische Kirche. Richtig cool. Aber ich bin auch froh, wenn es Dezember wird und ich mal wieder ein bisschen Wochenende frei habe, aber ich habe es mir selber ausgesucht, von daher ist es schön. Aber jedenfalls, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Daniel, das muss ich erst den Pastor fragen. Wie lange gehen deine Predigten? Aha! Okay. Also ich habe mal den Witz gehört, ich meine, ich habe mir abgewöhnt, viele Witze zu machen, aber ich habe mal den Witz gehört, irgendwie da ging es um den Unterschied zwischen der Predigt von einem evangelischen Pfarrer und einem Pfingstpastor. Kennst du den? Gucken, ob ich es richtig zusammenkriege. Der evangelische Pfarrer, der weiß am Montagnachmittag ganz genau, worüber er am Sonntag predigen wird. Ja. Der Pfingstpastor, jetzt schmeißt mich der Daniel raus, aber dann kann ich heim. Der Pfingstpastor, ist ja ein Witz, der Pfingstpastor weiß nach 40 Minuten immer noch nicht, worüber er predigen will. Stimmt natürlich nicht, aber manchmal hat es sich schon so angefühlt. Aber es passiert anderen auch. Ja. Ich vergaloppiere mich auch gern. Genau. Genau. Also gut, nein, ich weiß, ernsthaft wieder. Ich komme selber aus einer Pfingstgemeinde. Ernsthaft ist es so, ich weiß, dass nach 40 Minuten ungefähr, da geht echt dann die Aufmerksamkeit in den Keller. Deswegen schauen wir mal, dass ich, jetzt haben wir 11.41 Uhr oder 42 bei mir, dass wir so bei einer 40 Minuten, Dreiviertelstunde bleiben. Und ihr könnt mir auch ein Zeichen geben, ja, also gut zu spüren dort, wo die Aufnahmegrenze anfängt, ist, wenn ihr einfach da sitzt und macht. Dann habe ich es kapiert, okay? Gut. Vater, wir ehren dich für diesen Vormittag und hier sind wir wieder, Gott, deine Geliebten, die, für die du alles gegeben hast, die, die du nicht nur liebst bis zur Bekehrung und dann müssen wir selber schaffen und alles machen, sondern die du heute liebst und du schaust auf diese kostbaren Menschen heute Morgen in La und dein Herz ist hingerissen von ihnen und selbst von mir in meiner und in unserer Schwachheit. Wir lieben dich, Jesus, wir lieben dich. Und wir beten, dass du weiter zu uns sprichst. Schenke uns von deinem Herzen Verständnis, Herr. Und auch die Aussagen, die uns irgendwie hart vorkommen, lass uns verstehen, dass deine väterliche Liebe uns auch erziehen muss, damit wir wachsen und dem Bild deines Sohnes gleichgestaltet werden. Und das bete ich, Vater, zu dir in dem Namen deines Sohnes. Amen. Gut, also wir wollen uns anschauen, das Herz eines Anbeters. Eigentlich ist schon alles gesagt mit dem, was da steht. Wenn ihr euch das merkt, den Untertitel, mein Blick auf dir. Darum geht's primär. Ich habe gestern gesagt, meine ich zumindest, dass man im Gebetshaus ständig den Satz hört in den Gebetsstunden, vom Leiter, vom Lobpreisleiter beispielsweise, richtet euren Blick auf Jesus. Wir sind so leicht und so schnell abgelenkt und wir sind so schnell beschäftigt mit unseren Problemen, die ja auch real sind, die uns beschäftigen oder unseren To-Do-Listen, dass unser Blick leicht abgleitet vom Herrn. Und dieses Mein Blick auf dir, dieser Untertitel, mit dem möchte ich aussagen, das ist, was wir grundsätzlich tun sollten. Wir sollten unseren Blick auf ihn gerichtet halten. Nicht in erster Linie auf das, was wir denken, tun zu müssen, sondern in erster Linie auf seine Schönheit. Ich habe vorhin gesagt, Jesus, du bist der Schönste unter 10.000. Anmut ist ausgegossen über jedem deiner Worte. Anmut, Jesu Worte, wenn Jesus zu dir spricht, wunderschön sind seine Worte, anmutig. Und dieser Blick auf Jesus, der erlaubt uns zu erkennen, das ist der Hammer, finde ich, wenn wir ihn anschauen, erkennen wir, Mensch, der schaut mich an. Mein Blick begegnet seinem Blick. Und in seinen Augen sehe ich Dinge, die ich in keines Menschen Augen sehen kann. Auf meiner CD ist ein Lied, das heißt, auf einer der CDs, das heißt Sehnsucht. Da beschreibe ich das, diesen Überraschungsmoment. Herr, ich habe so Sehnsucht nach dir. Und überrascht stelle ich fest, wenn ich meinen Blick zu dir aufrichte, zu dir hinrichte, dass du mich längst anschaust. Und in diesem Verschmelzen unseres Blickes, unserer Blicke, ist so eine Intimität, so ein Frieden, eine Geborgenheit und eine Stärkung, eine Nahrung fließt von dir zu mir, das ist, was ich will. Darin will ich vergehen. Ich möchte nochmal sagen, wir haben, das habe ich gestern auch erzählt, und Leute, ich bin tatsächlich froh, und ich sag's euch im Geheimen, ich bin auch stolz, dass der Herr mich in dieses Setting vom Gebetshaus gesetzt hat. Aber wenn ich immer wieder das Gebetshaus zitiere, wir sind nicht perfekt, gell? Wir sind gebrochene Menschen, die einen Hunger haben nach diesem Gott und die beten wollen für die Verlorenen in unserer Stadt und Region und in unserem Land. Das sind wir. Wir machen bestimmt viele Fehler. Ein paar Sachen machen wir vielleicht richtig. Aber dieses den Blick auf Jesus richten, das ist etwas, was wir haben. Und das bringt uns zum Teil nicht in jeder Stunde so nahe zu Gott, dass ich, wie gestern Abend gesagt, dass ich Momente, oder ich will jetzt einen Moment herausheben, um nicht zu übertreiben, gehabt habe, wo ich gedacht habe, jetzt kann ich sterben, jetzt kann ich gehen. Und nicht, weil ich lebensmüd bin, sondern weil ich gedacht habe, alles, was auf dieser Erde ist und was ich liebe, ist nur ein billiger Abklatsch dessen, wer du bist. Und wenn das bisschen, was ich jetzt erlebe von deiner Heiligkeit, deiner Schönheit, deinem Glanz und deiner Majestät, wenn dieses bisschen schon ausreicht, um mein Herz gefangen zu nehmen, um es in die Freiheit Gottes zu führen, dann muss es unfassbar herrlich sein, wirklich bei ihm zu sein. I'm ready to go. Jetzt steigen wir in die Lehre ein. Herz eines Anbeters, mein Blick auf dir. Das sind die Punkte, die ich euch gerne vermitteln möchte. Punkt 1, Charakter und Charisma. Was meine ich damit? Das werde ich erklären. Nachher, wenn wir zum Punkt kommen, eben, dass wir manchmal auf das eine mehr Wert legen als auf das andere, dass aber beides eine große Rolle spielt. Die Rolle des Herzens, dann das Herz des Anbeters im Speziellen. Der Punkt Ehre und Faszination und vielleicht kommen wir noch zu Anbetung in Geist und Wahrheit und dann eine kurze Zusammenfassung. Ich möchte anfangen mit folgendem Punkt, mit einem Stichwort, das ihr vielleicht kennt, Contemporary Worship, das heißt zeitgenössischer Lobpreis. Das ist so ein Schlagwort geworden. Und genauso wie ich der enorm wachsenden Gebetshausbewegung gegenüber skeptisch bin. Genauso bin ich der Lobpreisbewegung gegenüber skeptisch. Also nicht negativ eingestellt, überhaupt nicht, leite ja selber ein Gebetshaus. Aber ich merke, bin jetzt schon ein paar Tage Christ und ich merke, dass wir als Menschen dazu tendieren, Wellen zu generieren und die dann als die Welle vom Heiligen Geist benennen wollen. Und bestimmt ist da viel vom Heiligen Geist auch dabei, aber wir tendieren dazu zu sagen, das ist jetzt das Nonplusultra, das ist, worauf wir aufsteigen, das müssen wir machen. Und dann passiert Folgendes. Ich habe in meinem Leben, in den Jahrzehnten, die ich gläubig bin, ungefähr 30 Jahre, habe ich gesehen, dass so eine Welle kommt. Und alle oder viele steigen mit großer Hoffnung auf ihr Surfbrett des Lebens, auf diese Welle, surfen mit dieser Welle mit und erschrecken dann, dass irgendwann diese Welle auf dem Strand aufschlägt. Und wenn die Welle sich zurückzieht, in die sie alles investiert haben, liegen da kaputte Leute am Strand, die nicht mehr können, die ausgebrannt sind, ausgepowert und enttäuscht, im schlimmsten Fall sogar vom Herrn weggehen. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, unter anderem über die Gebetshausbewegung und über den Lebensstil des Fastens, der Intimität, des Gebets, der Anbetung, weil ich merke, ich möchte nicht, es ist zu kostbar, das, was mit Gebetshäusern passiert, ist zu kostbar, als dass wir eine Welle draus machen. Und ich habe gesehen in Städten, ich war in einer großen Stadt in Deutschland schon 2004 oder so, war das, die wollten Gebetshaus gründen. Große Begeisterung, nichts mehr heute. Begeisterung trägt uns nicht besonders weit. Euphorie trägt uns nicht besonders weit. Erfüllung durch den Heiligen Geist, was anderes als Begeisterung. Das bringt uns weit. So, jetzt zurück zu Contemporary Worship, warum ich da auch ein bisschen skeptisch bin. Ich habe gemerkt, dass festgestellt, und ich habe ja selber zwei CDs, die dritte kommt jetzt am 5. Dezember raus, beim nächsten Anbetungsabend in Freiburg. Wir müssen wissen, das ist einfach auch ein Geschäft. Ja? Die christliche Musikindustrie in Deutschland ist zwar sehr klein, Vergleich zwar mit USA, da ist es richtig Big Business. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir müssen das nur oder wir dürfen das mit einkalkulieren. Also die Musiker müssen überleben, die Verlage müssen überleben. Und ich habe manchmal Sorge, wenn ich sehe, dass diese Lobpreismusik zu einem Mittelpunkt von der Subkultur geworden ist. Was meine ich damit? Interessant ist, du fragst jemand, Daniel, was hörst denn du am liebsten für Musik? Dann sagt der Daniel, Lobpreis. Oder jemand anders. Das ist aber keine Musik. Was ist Lobpreismusik? Wenn wir den dritten Teil der Lehre angeschaut hätten, den Gang durch die Kirchengeschichte, würden wir feststellen, es gibt keine Lobpreismusik im Sinne von, die klingt so und so. Oder wird instrumentiert gespielt mit den und den Instrumenten. Das hat sich durch die 2000-jährige Kirchengeschichte komplett geändert. Als die ersten Christen, die großen Kirchenväter, Augustinus oder Chrysostomus, die waren komplett gegen Instrumente. Weil die Instrumente Assoziationen geweckt haben zu den heidnischen Kulturen, wo Trommeln und so weiter benutzt wurden. Und als ich gläubig geworden bin, 86, da war auch noch so die Frage in bestimmten Kreisen, bestimmte Musikstile, kann man die überhaupt verwenden im Gottesdienst? Gibt heute noch eine ganze Denomination, die keine Instrumente verwendet. Auch später Leute wie, die wir kennen, wie Spurgeon, oder großer amerikanischer Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert. Der war deutlich später. Hat gesagt, ich habe nichts gegen Instrumente in unserem Lobpreis in der Gemeinde, solange sie nicht gesehen und gehört werden. Tatsächlich, Zitat, fällt mir nachher noch ein, was war. Hoffe ich. Also, es gibt nicht Lobpreis als Musikstil. Für den einen ist eine Fuge von Bach oder ein Requiem von Mozart schönste Anbetung. Der andere braucht irgendwie Punkrock-mäßigen Lobpreisstil von ich weiß nicht woher. Und beides mit dem, ja, oder Gospel, und beides ist mit dem Herz erfüllt und mit dem Blick auf Jesus gerichtet, Lobpreis. Aber es gibt keine Lobpreismusik im Sinne von, das ist ein bestimmter Stil. Also jeder Musiker, jeder Lobpreismusiker muss gut überlegen, warum macht er, was er macht. Und wisst ihr, bei mir ist es auch so, ich freue mich über jede CD, die ich verkaufe, logisch, weil ich lebe von diesen Sachen. Das ist ganz klar. Aber wenn ich meine Lieder schreiben würde auf dem Hintergrund, cool, jetzt habe ich wieder 12 und kann die auf eine CD machen und verkaufen, das ist leider nicht die richtige Motivation. Ich stelle fest, das tut mir leid, aber ich will es nicht als Verurteilung meinen. Ich habe einen Freund, der geht in eine Gemeinde, die hat sich entwickelt, die ist nicht mehr da, wie ich es jetzt beschreibe, eine große Gemeinde. Und der hat mir erzählt, ich war nie selber dort, wie der Gottesdienst bzw. der Lobpreis abläuft. Die Idee ist, und diese Idee ist gut, möglichst viele kirchendistanzierte, glaubensferne Leute in den Gottesdienst zu kriegen. Deswegen ist die Gestaltung des Lobpreises im Gottesdienst konzertmäßig. Die Gemeinde war angehalten, nicht aufzustehen während dem Lobpreis, weil dann könnte man ja vor jemand stehen, der Besucher ist, und könnte den Blick versperren auf das, was vorne passiert. Und die Lieder sind immer exakt gleich gespielt, ja, Anfang, Mittelteil, Ende und so weiter, exakt instrumentiert, und es ist alles schön. Aber ich, als ich es gehört habe, war traurig. Ich habe gedacht, für wen ist der Lobpreis? Ich war lange Lobpreisleiter in der Gemeinde und ich habe festgestellt, musikalische Perfektion, Entertainment, also Musik für Menschen, das ist nur die halbe Miete. Wenn ich oder der Lobpreisleiter, den ihr hier habt, oder eure Lobpreisleiter hier vorne stehen und Jesus wirklich meinen, dann wird euer Herz gewonnen. Dann wird unser Herz gewonnen. Nicht von schöner Musik. Es geht nicht um Entertainment. Und das ist eine Gefahr im Lobpreis, in unserer Szene. Was mir aufgefallen ist als letztes, also ein paar kritische Worte zu dem zeitgenössischen Lobpreis, was mir aufgefallen ist als letztes, ist, wir haben einen großen, großen Durchsatz an Liedern im Gebetsraum. Logisch, habe ich gestern auch gesagt, weil so extrem viel angebetet wird, im Schnitt 17 Stunden pro Tag ungefähr, Gebet und Fürbitte, da kannst du die Lieder nach einer Zeit nicht mehr singen. Es braucht neue Lieder, was Kreativität weckt, aber auch eben einen großen Durchsatz von Liedern, die andere geschrieben haben, primär leider aus USA, also Deutschland ist da echt noch unterentwickelt in dem Bereich. Aber was mir auffällt, die Worte werden immer stärker, die Bilder werden immer stärker. Ich habe euch gestern erzählt von der Studentengruppe und diesem Lied "Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control". Zünd ein Feuer in meinem Herzen an, das ich nicht mehr fassen kann und das ich nicht kontrollieren kann. Die Worte werden so stark, dass ich mich manchmal frage, können die Leute noch dahinter stehen, hinter den Worten? Beispiel aus unserem Setting im Gebetsraum, habe ich eine Sängerin singen hören, ein Lied, das heißt Fling White, genau. Und in diesem Lied geht es darum, dass der Wind kommen soll und durch, also sehr poetisch, Bild aus dem Hohelied, dass der Wind kommen soll, der kalte Nordwind, und in meinen Garten blasen soll und dann mein Wohlgeruch aufsteigt von den Pflanzen, die in meinem Garten sind. Das ist ein biblisches Bild. Wir sind der Garten unseres Geliebten, Jesus. Und was damit gemeint ist, oh, lass ruhig die Schwierigkeiten kommen und dann wird mein, und ich habe gesagt, nee, ich habe Schwierigkeiten genug, also jetzt brauche ich nicht noch singen, ach, schick lauter Schwierigkeiten, hier bin ich. Und da denke ich manchmal, sind wir uns dessen bewusst, was wir da singen? Also wir können alles singen, wenn wir es auch meinen und die Konsequenzen in Kauf nehmen von dem, was wir singen. Aber Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und wenn ich singe, Gott, verzehre mich, ruiniere mich für die Dinge dieser Welt, Gott macht es. Es ist nicht lustig, Gott zu begegnen, in diesem Sinne, dass wir ihn irgendwie benutzen können. Da kommen wir auch noch drauf beim Thema Intimität oder vielleicht auch hier in diesem Blog. Gott, ich habe es gestern gesagt und will es nochmal sagen, bei aller Liebe, Gott ist gefährlich. Ich fürchte Gott. Ich liebe diesen Gott, aber ich fürchte ihn, mit dem kann man nicht spielen. Ja, und also sollten wir uns gut überlegen, ob unsere Worte auch mit dem übereinstimmen, was wir glauben und was wir leben. In unserer persönlichen Anbetung und in unserem Gemeinde- oder Gebetshaus oder was auch immer Setting. Gott ist nochmal klüger als unsere Ehefrauen. Ja, unsere Ehefrauen, die merken relativ schnell, ob wir ihnen was vormachen oder ob unsere Liebe echt ist. Gott weiß es von vornherein. Lasst uns nicht immer stärkere Worte gebrauchen. Schaut mal, jeder von uns zuckt mit den Schultern innerlich, wenn der Prediger sagt, Jesus liebt dich. Das weckt ja gar nichts mehr in uns, weil Liebe so abgedroschen ist, das Wort Liebe für alles Mögliche, nur nicht fürs Eigentliche mehr steht. Und deswegen lasst uns wirklich mit unserer Sprache vorsichtig umgehen und mit unseren Lobpreisliedern genauso. Es braucht nicht immer stärkere Worte. Ich habe die Vermutung, dass es immer stärkere Worte braucht, weil unsere Seele immer abgestumpfter wird. Weil wir gar nicht verstanden haben, was es heißt, Jesus liebt dich. Und da, um irgendeine Regung in unserer Seele noch zu generieren, das ist die eine Möglichkeit, kommt gleich zur anderen, um irgendwie eine Reaktion, eine Emotion in uns zu wecken, braucht es halt starke Worte. Irgendwas, boah, das habe ich noch nie gehört. Sowas. Die andere Geschichte ist aber die, ich habe dieses Lied auch schon gesungen, Set a Fire Down in My Soul. In der Situation, wo ich gesagt habe, Herr, ich will dir ganz gehören, hier bin ich und ich weiß, dass du Dinge verbrennst in meinem Leben, aber ich will es haben, ich will es haben. Das ist was ganz anderes, ob du auf diese Art und Weise singst oder einfach nur, weil das Lied cool ist und irgendwelche Emotionen in dir regt. Versteht ihr? So wie ich vorhin gesagt habe, wir arbeiten auf der Basis von Liebe. Wir lieben zuerst und daraus arbeiten wir. So ist es mit Gott auch so. Ich habe eine Liebe, eine Emotion in meinem Herzen und aus der heraus fließt mein Lobpreis. Aber wenn ich versuche, mit coolen Lobpreisliedern Liebe zu wecken, dann ist es ein Stück weit nur ein Hilfsmittel, was auch fragwürdig ist. Das darf man schon machen, ist nicht schlecht grundsätzlich. Aber eigentlich ist es umgekehrt besser und richtiger. Charakter und Charisma habe ich gestern schon angedeutet. Kunst, und ich habe es jetzt extra mal weit gefasst, um nicht nur die Lobpreisleiter an den Ohren zu ziehen. Kunst ohne den entsprechenden Lebensstil ist keine Anbetung. Erinnert euch an den Propheten Amos, den wir heute Morgen gelesen haben. Also Kunst ohne den entsprechenden Lebensstil, Amos 5, 23 bis 24, das ist keine Anbetung. Das haben wir beides gelesen, kann ich überspringen, auch Matthäus 15, 8 bis 9. Und hier haben wir das auch nochmal in Jesaja 29, auch das überspringe ich, sparen wir uns Zeit und gehen direkt zur Rolle des Herzens. Vielleicht will ich abschließen oder sage ich abschließend zu Charakter und Charisma Folgendes. Du und ich, wir haben vielleicht schon Leute erlebt, die enorm gesalbt wirken. Ja? Und vielleicht sogar vom Herrn enorm gesalbt sind. Und der Daniel hat vielleicht schon gelehrt über die Bibelstelle, die Gnadengaben des Herrn sind unbereubar. Der Herr gibt uns Gnadengaben, die auch dann funktionieren oder noch bei uns sind, wenn unser Leben nicht mehr in Einklang steht mit dem. Das ist meine Überzeugung. Und ich bin sicher, um es mal auf mich zu beziehen, ich kann euch hier eine tolle Lobpreiszeit hinlegen und gleichzeitig an die Sportschau denken heute Abend. Komplett nicht dabei sein. Und ihr würdet vielleicht sagen, boah, gesalbte Lobpreiszeit. Was wird Gott sagen? Gott wird sagen, Fußball finde ich auch cool, ja. Aber ich find's cooler, wenn dein Herz bei mir wäre. Ich will dich nämlich beschenken und ich will deine Liebe genießen und du sollst meine Liebe genießen. Wir dürfen nicht denken, weil wir von Gott gesalbt sind für eine bestimmte Sache, dass das ein Automatismus bedeutet und wir unser Leben nicht in Einklang bringen müssen. Der Charakter, unsere Persönlichkeit ist wichtig für Gott. Unser Ziel, den Vers habe ich nicht aufgeschrieben, da steht, diejenigen, die Gott auserwählt hat, könnt man nachschauen, es sei denn, es weiß einer von euch auswendig, irgendwo in den Briefen, die hat er auch bestimmt oder berufen, dem Bilde seines Sohnes gleich zu werden. Deine Kernberufung und meine Kernberufung ist, wir sollen Jesus ähnlich werden. Und wenn ich mich auf meinen Gaben ausruhe, mir aber Demut, Hingabe, Glauben, Verpflichtung und so weiter nicht wichtig ist, dann ist mein Leben nicht in einer Balance. Und Gott wünscht sich nichts mehr als du, dass du mehr aussiehst wie sein Sohn. Wisst ihr, alles hängt an diesem Punkt. Warum kannst du und ich überhaupt zu Gott kommen in der Anbetung? Ich meine, denkt an Jesaja. Wehe, ich vergehe, denn meine Augen haben den Herrn gesehen. Die Gläubigen im Alten Testament, wenn die eine Gottesbegegnung hatten, war ihr erster Gedanke, ich muss sterben. Ich muss sterben. Das kann niemand überleben, Gott zu begegnen. Und dieser Gott hat sich nicht geändert. Ist der gleiche noch heute. Der ist immer noch gewaltig, gefährlich, so heilig, dass keiner von uns bestehen kann, außer durch das Blut seines Sohnes. Die einzige Grundlage, warum wir überhaupt vor Gott kommen können, ist sein Sohn. Wenn du anbetest, sieht Gott Jesus in dir. Sonst könntest du ihm überhaupt nicht begegnen. Und das spielt eine große Rolle soll eine große Rolle spielen, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Daniel, hast du es gefunden? Okay, dann sag's mir einfach. Gut, schließt es ab, Charakter und Charisma. Charisma allein reicht nicht, der Charakter ist wichtig. Hier kommt diese Stelle, von der ich heute Morgen gesprochen habe, Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Was läuft da aus deinem Herzen raus? Was ist diese Quelle des Lebens? Hier schließt sich wieder der Kreis zu dem ganzen Unterton, den dieses Seminar hat, nämlich die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Aus deinem Herz entspringt eine Quelle, wenn du und ich das zulassen, die Liebe heißt. Und wir müssen und dürfen mit Gottes Hilfe so sehr drauf aufpassen, wo unser Herz ist. Weißt du, ich habe in meinem Berufsumfeld ja nicht nur lauter schöne Sachen, sondern auch Herausforderungen. Und manchmal sind diese Herausforderungen persönlicher Art. Und manchmal geht's mir so, dass ich denk, also mit dem Mitarbeiter fällt's mir gerade echt schwer. Ja, also es gefällt mir echt nicht. Und dann muss ich mein Herz reinhalten, damit ich diesem Mitarbeiter trotzdem in der Liebe Jesu begegne, schaffe ich nicht immer, und trotzdem mein Herz ihm oder ihr gegenüber offen halte. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Ich möchte den Aspekt nennen. Lasst uns auf unser Herz aufpassen. Lasst uns darauf schauen, dass auch in Bezug auf Anbetung unser Herz rein ist und heilig für Gott. Lasst uns nicht gesetzlich werden, ja, nicht wieder auf diese, ich muss viel machen, damit mein Herz rein ist. Es geht einfach um Transparenz Gott gegenüber, zu sagen, Herr, mein Herz, steht an anderer Stelle in der Schrift, ist unheilbar krank. Dein und mein Herz ist unheilbar krank. Aber Gott hat in dieses kranke Herz seine Liebe ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und wir müssen aufpassen, dass diese Quelle nicht vertrocknet. Und auch in Bezug auf Anbetung. Herr, unser Herz soll dir gefallen. Dieses gebrochene, zum Teil in Dunkelheit liegende Herz. Eines soll's tun, dir gefallen. Ich schenk's dir. Ich singe immer wieder im Gebetsraum, Herr, ich nehme mein Herz in meine Hände und ich halte hoch zu dir. Geb dir mein Herz. Hast du gefunden, die Stille? Ich schaue nachher in der Pause, sag's euch nachher, weiß es auch nicht. Denn in mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Lukas 12, Vers 34. Was heißt es in Bezug auf Anbetung? Im Prinzip wiederhole ich, was ich heute Morgen gesagt habe hier an dieser Stelle. Wenn unser Herz fasziniert ist von Jesus, wird Anbetung fließen. Faszination, du hast es gefunden? Römer 8, 30, magst du es mal vorlesen? Genau, ich meine ein bisschen eine andere Aussage, aber ich sage das nachher noch. Aber das ist die Richtung, in die es geht. Vielen Dank. Also ich kehre zurück von zu einem Herz und einem Schatz. Das Herz ist was Faszinierendes, ja. Hier steht, wir sollen unser Herz behüten. Gott hat seine Liebe in unser Herz ausgegossen. Das darf herauskommen. Das ist auch ein fortlaufender Prozess, glaube ich. Und Gott sagt, da wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und jetzt denkt nochmal, ein bisschen kompliziert, ich komme gleich wieder einfacher, denkt nochmal an 2. Korinther 3, Vers 18, wo es heißt, in Gottes Gegenwart werden wir verändert. Wo soll also unser Herz sein? Bei Jesus. Wenn Jesus unser Schatz ist. Und ich meine nicht nur auf dem Papier. Wenn ich zu Jesus sagen kann, du bist mein Schatz, so wie ich zu meiner Frau sagen kann, du bist mein Schatz. Mit dir will ich zusammen sein, bis der Tod uns scheidet oder wie auch immer. Jesus, du bist mein Schatz. Dann fliegt mein Herz ihm entgegen. Und das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht auf der technischen Ebene bleiben, die richtigen Worte sprechen, sondern unser Herz erfüllt ist mit seiner Liebe, die er ausgegossen hat, dass wir das bewahren, dass diese Liebe in uns ist. Jesus sagt selber, oder der Johannes, der Apostel Johannes in den Briefen sagt, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Das kennt ihr. Völlig einfach. Das ist hier gemeint. Lasst uns in Gottes Liebe bleiben, dann bleiben wir auch in Gott. Wenn wir uns bewusst sind, er liebt uns, fließt Liebe aus uns zu ihm. Anbetung ohne ein Herz, das berührt ist von Gott, wird zu technisch und leer. Ich möchte euch was vorlesen von Franz von Sales. Franz von Sales war ein katholischer Kirchenlehrer. Ich glaube, im 17. Jahrhundert, schauen wir mal, vielleicht täusche ich mich auch. Und das möchte ich euch vorlesen, weil es mich sehr berührt hat und mir gezeigt hat, wie wichtig Gott mein Herz ist. Ich kam vor ein paar Jahren, das mache ich manchmal, gehe ich zu Tagen der Stille. Und da gehe ich nach Gnadental zur Jesusbruderschaft, kennt ihr vielleicht oder der ein oder andere von euch. Und als ich zum ersten Mal dahin kam, habe ich meinen Laptop mitgenommen. Das geht dann so 3 Tage. Man ist also wirklich still und redet nicht. 3 Tage lang oder 2,5 Tage. Und nimmt sich viel Zeit zum Beten und zum Schlafen und so. Und dann komme ich dahin, das erste Mal mit meinem Laptop und dachte, super, ich kann 3 Tage am Stück mal richtig arbeiten und die Sachen aufarbeiten, die ich nicht hingekriegt habe. Und also ganz stolz, nichts ahnend, sage ich zu der Schwester, der Hausschwester dort, gibt's Internet? Dann sagt sie, ja, im Dorf. Also meine ganze Idee von endlich mal mein Postfach aufarbeiten oder Lehre vorbereiten, war alles nix, ja. Also ich muss da echt still sein. Und da saß ich da im Eingangsbereich und habe ein Buch entdeckt über Stille und habe das so aufgeschlagen. Und das, was ich euch jetzt vorlese, das hat mich dort getroffen. Und es war wie das Reden Gottes zu mir. Das ist, was ich von dir möchte. Mehr möchte ich nicht von dir. Wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn. Und selbst wenn du in deinem Leben nichts getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart unseres Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Franz von Sales. Und es hat mich so berührt. Es war wie wenn Gott zu mir redet und sagt, du, deine ganze Arbeit, super vielleicht, aber das ist mir nicht das Primäre. Ich möchte dein Herz haben. Und viele von uns Christen berücksichtigen ihr Herz zu wenig. Ich meine, das Herz ist nicht unser Gott, ja? Aber und die Liebe Gottes ist unser Herz ausgegossen und Gott sagt mehr als alles andere, behüte dein Herz. Und mein Herz zu nehmen, und das erlebe ich im Gebetshaus, habe gestern Abend davon gesprochen, von Sisyphus, ja, also es ist eine tägliche Entscheidung, ein täglicher Prozess, mein Herz in Gottes Gegenwart zu bringen. und dann haut es wieder ab und hängt sich an irgendwas anderes. Uns dann zu nehmen und wieder in Gottes Gegenwart zu bringen, ist eine lebenslange Aufgabe. Aber je mehr dieses Herz auch in der Anbetung in Gottes Gegenwart ist, desto mehr wird es erfüllt von diesem Schatz Jesus Christus. Desto mehr wird dieses Herz entzündet, entflammt in Liebe zu ihm. Eine kleine Geschichte von den stillen Tagen, weil ich die so nett finde. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, das in den Kontext des Seminars zu bringen, damit ich sie erzählen darf. War folgende, also erstes Mal Tage der Stille und das hat mich echt gerockt. Und dann war ein Impuls, das läuft so ab, da gibt's immer Impulse. Und dann geht man in seine Zelle oder in sein kleines Zimmerle und dann ist man mit dem Herrn allein und muss sich irgendwie überlegen, was mache ich jetzt. Und ich war in meinem Zimmer, der Impuls war über den verlorenen Sohn, beziehungsweise über den daheimgebliebenen Sohn. Und dass wir Leiter uns oft fühlen oder immer mal wieder fühlen wie der daheimgebliebene Sohn. Ja, unsere, jetzt nehmt's nicht, das dürft ihr jetzt mal nicht persönlich nehmen, unsere Schäfchen oder so, die leben ein Leben, in, wo du manchmal denkst, also hör mal, hey, also der lässt sich sehr gut gehen, ich schaffe hier immer für den Herrn, so wie der daheimgebliebene Sohn. Und dann gibt's noch eine Party, wenn der Typ zurückkommt, ja, von seinem Lotterleben. Und ich bin hier immer am Schaffen für Gott, das Thema hatten wir, bin hier immer am Schaffen für Gott, für mich hat er noch nie eine Party geschmissen. Dann bin ich in meine Zelle nach diesem Impuls, habe mich aufs Bett gelegt, ganz fromm, und habe irgendwie angefangen zu beten und habe zu Gott gesagt, Herr, ich hätte es echt gern, wenn du auch mal für mich eine Party machen würdest. Ehrlich. Und nach einer ausgedehnten Gebetszeit von vielleicht ein paar Minuten bin ich eingeschlafen. Und diese Kammer, die sieht so aus, also es ist ein rechteckiges Zimmer, da passt gerade das Bett rein und davor, hier ist der Eingang, davor ist so ein kleiner Vorraum mit einem Durchbruch, da ist eine Wand und eben so ein Schlauch, da ist ein Waschbecken und kann man seinen Mantel aufhängen oder so. Und das Bett steht direkt neben diesem Durchbruch, also da steht das Bett und da geht's dann von dem Vorräumchen ins Zimmerchen, mehr passt da nicht rein. Jedenfalls, ich lag im Bett, dann klopft's. Und ich lag jetzt nicht salonfähig im Bett, ihr wahrscheinlich auch nicht, ihr habt nicht die gleichen Jeanshosen im Bett an wie sonst. Jedenfalls lag ich im Bett, es klopfte an der Tür, dann dachte ich, das kann nur ein Freund von mir sein, der bei mir klopft. Dann sage ich so, wie ich bin, ja. Okay, dann höre ich, ich lag immer noch im Bett, die Tür geht auf und niemand kommt. Da habe ich gedacht, das ist jetzt aber komisch. Dann, ich lag also an dieser Wand, hier der Durchbruch, dann kommt... Das klingt jetzt komisch, aber es war so. Dann kommt eine Hand mit einem Weinglas so vor mein Gesicht und verschwindet wieder. Ich dachte, was ist das? Habe ich jetzt zum ersten Mal eine Visitation? Dann kommt die Hand wieder mit einer Flasche Wein und verschwindet wieder. Ich dachte, das ist echt abgefahren. Jetzt gehöre ich auch zu der Liga, die mal die Engel sieht und so weiter. Übertrieben. Und dann schließlich kommt mein Freund Robin Stockett, anglikanischer Priester, mit so einem Grinsen im Gesicht, zwei Gläser Wein und Wein in der Hand in mein Zimmer und wir haben Party gemacht in meinem Zimmer, ganz leise natürlich, weil wir mussten ja eigentlich beten und still sein. Und wir saßen wie zwei Buben da in meinem kleinen Kämmerle und haben Wein getrunken und gelacht und haben Schweigen gebrochen. Also wir waren keine Vorbilder für die anderen. Aber wisst ihr was, ich bin eingeschlafen mit dem Gedanken, Herr, ich fände es so schön, wenn du mal eine Party für mich machst. Und er hat's gemacht. Also, das fand ich wirklich, wirklich nett von Gott. Hat überhaupt nichts mit dem Seminar zu tun, ist mir aber gerade eingefallen. Sorry. Okay. Michaela, ich frag dich nachher wieder, wie es war. Okay, gehen wir weiter auf der Folie. So, ich möchte zum David kommen, nochmal kurz zurück zu diesem Thema Charakter und Charisma. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 22. Als Gott den Saul verworfen hatte, erweckte er Israel David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinem ganzen Willen tun wird. Also ich meine, hat Gott nicht aufgepasst? Findet ihr, dass der David den ganzen Willen Gottes getan hat? Ich meine, der David hat Sachen gemacht, die habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Und dann sagt Gott über den: Ha, ich habe David gefunden. Ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Und meine Brille habe ich verlegt in der Zeit, als ich ihn angeschaut habe. Ich meine, also du und ich, wir sympathisieren mit David, weil er auch gesündigt hat, aber der hat schon heftige Sachen getrieben. Warum sagt Gott dann, ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird? Der David, ich meine, das brauche ich euch nicht sagen, deswegen mache ich es ganz kurz. Der David war hingerissen von Gott. David lebte eine intime Beziehung mit Gott. David war ein Anbeter. In den ersten 4 Jahrhunderten, sogar bis ins 6. Jahrhundert, 7. Jahrhundert hinein, waren die Psalmen das Gesangbuch der christlichen Kirche. Die haben die Psalmen gesungen, Tag ein, Tag aus. Durch das Mönchstum wurden die Psalmen in der ganzen christlichen Welt verbreitet als Lieder. Wann war das? Weiß ich nicht mehr, will nichts Falsches sagen. Wie viel das Jahrhundert war es so, dass es für jeden Psalm in der Kirche eine Melodie gab. Also das waren die Lieder, die sie gesungen haben, unsere Vorfahren. Warum haben die diese Lieder gesungen? A, weil es natürlich biblische Texte waren und weil sie so von Nähe zu Gott gesprochen haben und gleichzeitig, wie wir heute Morgen gehört haben, ehrlich waren. Der David hat die ganze Christenheit geprägt, obwohl er vor, ich glaube, 4000 Jahre ungefähr gelebt hat. Der David hat komplett uns geprägt, heute noch. Und Gott sagt, wenn du einer bist wie David, dann hast du mein Herz gewonnen. Und David war das eben, vertraut mit Gott, sich seiner Schuld bewusst, das hätten wir auch im Detail angucken können, wie David gelebt hat, sich seiner Schuld bewusst, sich seiner Abhängigkeit von Gottes bewusst, aber zielstrebig in seinem nahen Gott gegenüber. Er ist immer wieder zu Gott gekommen. Das ist eine Haltung, die Gott sucht, die Haltung eines Anbeters. Hier nochmal ein Beleg dazu, 1. Samuel 13, Vers 14. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Das finde ich interessant, auch hier die Parallele zu Johannes, zum Neuen Testament, Johannes Kapitel 4. Der Vater sucht Anbeter. Der Vater sucht solche Menschen. Nicht perfekte Gitarristen, nicht perfekte Trompetenspieler oder was sonst auch immer. Menschen wie David. Sich ihrer Zerbrochenheit bewusst, aber immer wieder zu Gott kommend und ihn anbetend. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und jetzt möchte ich mit euch einsteigen in die 4, das ist für die, die mitschreiben wollen, 4 geistliche Übungen der David, sozusagen der Prototyp des Christus, also David, das wäre jetzt eine andere Lehre, ist quasi der biblische Prototyp auf Jesus Christus hin und gleichzeitig unser Vorbild in seiner Art zu glauben, zu beten und anzubeten. Was hat den Mann so geprägt? Warum hat es Gott so gefallen? Und ich habe gesehen, dass der David 4 geistliche Übungen in seinem Leben integriert hat, die er regelmäßig gepflegt hat, und die auch unser Gebetsleben bereichern können und die unser Leben prägen können in Ehrlichkeit vor Gott, so dass wir ein Stück weit näher zu Gott kommen und dass wir wachsen in Anbetung, in Gebet und in der Liebe zu unserem Gott. Ich fange mit einem unangenehmen Punkt an. Der erste Punkt ist Sündenbekenntnis. Der David hat seine Sünden nicht versteckt vor Gott. Der hat nicht getan, als ob. Nochmal der Rückgriff auf 2. Korinther 3, Vers 18. Dort heißt, mit aufgedecktem Angesicht schaue ich Gottes Herrlichkeit an. Aufgedecktes Angesicht, ohne Scham, ohne dass ich mich fürchten muss, ohne mein frommes Sonntagsgesicht begegne ich Gott. So war David und so sollen wir auch sein. Psalm 19, Vers 13. Verborgene Sünden oder Verirrungen, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Ihr kennt meine Schwachstellen nicht. Ihr wisst nicht, wo es Dunkelheit gibt bei mir oder wo ich in eine Falle trete oder mich entscheide, was Falsches zu tun. Ich kann das prima vor euch verbergen. Ich könnte so tun oder wir Prediger oder so könnten so tun, als wäre bei uns alles in Ordnung. Das stimmt nicht. Wir sind Menschen, genau wie du. Und wir kämpfen mit unseren Sachen. Und hier der Psalmist schreibt, es bemerkt keiner. Meine verborgenen Sünden kennt keiner. Aber Gott kennt die verborgenen Sünden. Und Gott, sprich mich frei. Sprich mich frei. Erinnert euch an das Beispiel, was ich euch gesagt habe, von diesem Drogendealer, der gestern in meinem Büro saß, Heroin vertickt hat und der gesagt hat, mich zieht's immer wieder ins Gebetshaus und ich will Sünde bekennen hier. Wir wollen frei sein von unserer Sünde. Es gibt Sünde, die wir verstecken könnten, aber wie David sagt, lasst uns unsere Sünde nicht verstecken. Lasst uns Vergebung suchen. Lasst uns unser Herz bewahren. Lasst uns aufrichtig vor Gott kommen. Also Punkt 1, Sündenbekenntnis. David hat auch war sich bewusst, so wie ich vorhin auch gesagt habe, wir sind eine Gruppe von zerbrochenen Leuten in Freiburg. Wir wissen, wir waren nie klasse und wir werden nie klasse sein. Wir werden immer ganz abhängig sein von Gott. Psalm 25, Vers 7. David war sich seiner Vergangenheit auch bewusst und hat gesagt, Herr, an die Sünden meiner Jugend und meine Vergehen denke nicht. Nach deiner Gnade gedenke du meiner, um deiner Güte willen, Herr. Das heißt nicht, dass Gott ständig über unsere Sünden nachdenken wird. Wir sind es manchmal, die ständig über unsere Sünden nachdenken. Und der David sagt hier zum Herrn, also ich denke so oft an meine Sünden der Jugend, denk du nicht dran, Herr. Denk du nicht dran. Meine Position in dir ist die des Freundes Gottes, dem vergeben wurde. Nach deiner Gnade denk du an mich, nach deiner Gnade. Das überspringe ich, das sagt nochmal das Gleiche. David war sich seiner Sünde bewusst, seiner Bedürftigkeit bewusst. Das ist ein Vorbild. Also da schließe ich ab mit Punkt 1. David war ganz aufrichtig vor Gott. Nächster Punkt. Ups, bin ich jetzt zurückgerutscht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nee. Das kommt. Aber das überspringe ich, das ist nicht so wichtig, könnt ihr vergessen. Ja. Der David übte sich in Meditation und Kontemplation. Meditation ist ja auch ein böses Wort irgendwie, da denkt man gleich an was weiß ich was. Aber was ich damit meine ist, und das werde ich ja auch noch erklären mit Kontemplation, Meditation und Kontemplation heißt still werden vor Gott. David hat sich die Zeit genommen, vor Gott zu sein. Und hier sieht man das ein Beispiel für Meditation, Psalm 1, Verse 1 bis 2. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Also, hier ist einer, der von sich sagt oder der beschreibt, glücklich ist der Mann, der sich Zeit nimmt, über Gott und sein Wort nachzudenken. Denkt mal, da kommen wir auch noch hin, Psalm 27, Vers 4, dort heißt, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um was zu tun, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und um nachzudenken in seinem Tempel. Schreibt David, wo findet es in unserem betriebsamen Leben statt? Deswegen mache ich diese stille Stunde jeden Tag im Gebetsraum, um vor dem Herrn zu sein und ihn anzuschauen, zu meditieren über sein Wort. Es kann sein, dass ich da nur sitze, 55 Minuten, habe meinen Wecker gestellt, weil ich habe die Augen zu, der summt dann in der Hose irgendwo, und ich bete nur entweder ein Wort Gottes in mir und betrachte dieses Wort, kaue dieses Wort, meditiere über dieses Wort, oder ich bete das Herzensgebet. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarm dich meiner. 55 Minuten lang. Und das ist was Meditation meint, dass wir auch uns Zeit nehmen, um über Gott nachzudenken. Habe ich gesagt, über Gottes Wort meditieren, springen wir drüber. Ich habe gesagt, ich will nicht zu lang reden. Dann Kontemplation, Psalm 27, Vers 4, habe ich gerade schon erwähnt. Kontemplation, da kommen wir im Detail noch drauf, heißt nichts anderes, wie anzuschauen oder hinzuschauen. Kontemplari ist das lateinische Wort, das heißt aufschauen, anschauen, betrachten. Und das ist, was der David wollte, und ich finde es genial. David hat einen Schlüssel gefunden. Denk mal dran, der David war zum König gesalbt. Er war noch nicht eingesetzt zu der Zeit. Gesalbt zum König. Wunderbare Zukunft, Macht, Reichtum, Einfluss. Und er hat gesagt, eins habe ich vom Herrn erbeten. Nach dem trachte ich. Das ist das Wichtigste für mich, zu wohnen im Haus des Herrn. Bei ihm zu sein, in seiner Nähe zu leben, um zwei Dinge zu tun, ihn anzuschauen. Was hat Maria Magdalena getan, als sie Jesus die Füße gewaschen hat? Was hat die Maria, Schwester von Lazarus und Martha, getan? Jesus angeschaut. Und was hat Jesus gesagt? Maria hat das bessere Teil erwählt. Es geht mir nicht darum, dass du mir ein gutes Essen kochst. Ich liebe deine Gegenwart. Und das hat David verstanden. Er hat sich Zeit genommen. Wie viel Zeit nehmen wir uns, um einfach vor Gott zu sein, ohne unsere Fürbittelisten durchzubeten, ohne ihm unsere Anliegen zu bringen, ohne ihn auch anzubeten, still zu werden vor ihm und ihn anzuschauen. Der dritte Punkt, David praktizierte 4 geistliche Übungen. Der dritte Punkt ist Gebet. Also David hat für ganz praktische Sachen gebetet. Da sage ich jetzt nur die Bibelverse, das vorzulesen würde zu lange gehen. 2. Samuel 2,1, in ganz praktischen Fragen hatte David gebetet. Das ist jetzt sehr basic, aber lasst uns das trotzdem angucken. Psalm 18, Vers 5 bis 7, in Bedrängnis hatte David gebetet. Am Anfang des Tages hat David gebetet. Morgens, wie beginnst du, wie beginne ich meinen Tag? Ich empfehle euch, euren Tag zu beginnen, noch bevor ihr aufsteht. Bei mir ist immer das Erste, was ich tue, ist beten. Vorm Aufstehen sogar noch die Augen aufzumachen oder noch zuzulassen und zu sagen, was immer du sagen möchtest, aber zum Beispiel, hier bin ich, du wartest auf mich. Ein neues Abenteuer mit dir heute, trotz meiner Schwachheit. Jesus, ich stelle mich und meine Kinder unter den Schutz deines Blutes. Ich will mit dir gehen an diesem Tag. David hat zu Beginn des Tages den Herrn angebetet, beziehungsweise dem Herrn Gebet gebracht. Psalm 55, Verse 17 bis 18, mehrfach täglich. In den Psalmen finden wir auch die Grundlage zum Stundengebet, was ihr kennt. Dort heißt, 7-mal am Tag will ich dich preisen. David hat sich Zeit genommen, um Zeiten zu haben für den Herrn, wo nur das gezählt hat. Jetzt muss ich beten gehen. Wisst ihr, wer uns da, ich will nicht sagen Vorbild, aber wer uns da voraus ist? Die Moslems. Also ich war mehrfach in Israel im Rahmen vom Gebetshaus, reise ich 2-mal im Jahr nach Israel in ein Gebetshaus dort in Jerusalem und wir beten dort für 10 Tage und wir treffen uns mit Arabern und mit Menschen, die wir auf der Straße sehen und haben Erstaunliches erlebt, gerade letztes Mal. Und ich habe dort gesehen, wie die zu ihren Gebetszeiten, da wo sie sind oder wo sie sich versammeln, einen Karton auf den Boden legen oder eben ihren Gebetsteppich umbeten. Alles steht während dieser Gebetszeit. Die haben eine Vision, Leute, wo findet es bei uns statt? Wo findet es in meinem Leben statt, in deinem Leben, dass wir sagen, diese Zeiten sind reserviert für Gott. David hat es gemacht, mehrfach am Tag. Hier schreibt der Psalmist abends, morgens und mittags, aber ein anderer Psalm sagt, 7-mal am Tag will ich dich preisen. Daher kommt in der katholischen Kirche diese Stundengebete, die ihr kennt, ne? Vigilien, Vesper und so weiter und so fort. Und als letztes, und dann habt ihr es überstanden, David hat sein Selbst ehrlich vor Gott ausgebreitet. Er hat gesagt, Psalm 26, Vers 2, erprobe mich, Herr, und prüfe mich, läutere meine Nieren, Sitz des Gewissens im alttestamentarischen Verständnis, und läutere mein Herz. Herr, hier bin ich. Zeig mir, ob irgendwas Komisches in mir ist. Und wisst ihr, wir haben so viele verborgene Motivationen. Ich sage euch ein Beispiel. Ich habe einen Freund, der ist in einer einflussreichen Position, verdient richtig gutes Geld. Und er hat gesagt, ich habe ein Angebot bekommen, entweder in einen vollzeitlichen Dienst zu gehen oder ein Angebot von der Firma in der säkularen Welt, eine einflussreiche Position einzunehmen. Was sagst du dazu? Jetzt bin ich ja nicht Gott und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung oder so, aber ich bete gern für dich. Dann habe ich mich daheim hingesetzt und habe gebetet. Und dann im Lichte dieses Erforsche mich Gott, was hier auch steht im Psalm 139, Verse 23 bis 24, habe ich gemerkt, ich muss erstmal dem Herrn abgeben, dass ich mit meinem Lebensstil, ich bin ja abhängig von Spenden, die Leute geben, ihm nicht sage, du, mach das mit der Firma, wo du noch mehr Geld verdienst und übrigens kannst du ja mir ein bisschen davon geben. Also so ganz platt gesagt. Versteht ihr, das hat mitgeschwungen. Und ich musste das vor dem Herrn ausbreiten und zum Herrn sagen, Herr, wenn ich jetzt auf dich höre für meinen Freund, ich gebe zu, diesen Bereich gibt's, den muss ich auf die Seite setzen. Vergib mir und ich will nicht, dass das in das, was ich für meinen Freund empfinde, mit einfließt. Dann habe ich das aufgeschrieben, was ich vom Herrn gemeint habe zu hören und habe das meinem Freund geschickt und habe geschickt, du, ich musste erst mit folgendem Gedanken kämpfen. Und habe ihm das auch ehrlich gesagt und das finde ich so klasse, dass wir als Christen ehrlich sein können zueinander. Ah, das ist herrlich, dass wir nicht uns verstellen müssen. Aber wir alle haben solche geheimen Punkte, die uns eigentlich unangenehm sind, zu denen zu stehen, beziehungsweise die zu erkennen. Und der David hat gesagt, Herr, erforsche mich. Wisst ihr, manchmal bin ich im Gebetsraum und bin so überrascht, was Gott da macht in Freiburg. Also für mich ist was Großes, wenn ihr es sehen würdet, würdet ihr vielleicht denken, was macht denn der für einen Zirkus da drum? Für mich ist was ganz Gewaltiges und Großes und dass ich da in Leitung sein darf, das haut mich manchmal um. Und ich muss immer wieder aber auch mein Herz prüfen, warum tue ich, was ich tue? Tue ich es, damit der Daniel mich einlädt zu einem Seminar? Tue ich es, um irgendwie bekannt zu werden? Tue ich es, um irgendwie massig Spenden zu kriegen, mir auf die Schultern klopfen zu können und zu sagen, wir sind so toll? Warum tue ich, was ich tue? Und da immer wieder den Herrn einzuladen und zu sagen, Herr, komm, durchleuchte mich. Und wenn wir im Gebetsraum beten, Herr, ich bring dir meine verborgenen Punkte, die mir bekannt sind oder nicht, reinige mich davon. Herr, nimm alles weg, das ist ein riskantes Gebet, nimm alles weg in diesem Gebetshaus, was dich nicht meint, korrigier uns, beschneid uns, brenn die Sachen weg, die dich nicht meinen. Aber das ist so wichtig für unser Leben, aufrichtig zu sein. Ich schließe ab mit den Worten, David grundsätzlich liebte den Herrn und er lebte einen Lebensstil der Intimität und Freundschaft mit Gott. Das Herz eines Anbeters, wie Gott es liebt, trainiert sich, in Gottes Gegenwart zu sein, behüte dein Herz. Das Herz eines Anbeters, wie Gott es liebt, ist sich bewusst, ich habe keine zwei Herzen, sondern ein Herz. Und es kann nicht sein, dass aus meinem Herzen das Böse und das Gute kommen, so wie wir es auch an anderer Stelle mit der Zunge kennen, im Jakobusbrief. Das Herz eines Anbeters soll ganz geborgen sein in Gott. trotz seiner Dunkelheit. Und das Herz eines Anbeters ist sich bewusst, da gibt es eine Quelle in mir, die kommt von Gott. Und diese Quelle muss ich pflegen. Ich muss in Gottes Gegenwart sein. Gott liebt unsere Anbetung, wenn sie aus dieser Quelle kommt, aus unserem Herzen. Vater, das war jetzt wieder so viel Stoff und ja, vielleicht sogar zu viel, aber Herr, ich bete, dass das, was du wieder gegeben hast, was von dir kam, die Glanzlichter, das, was mit Geist und Leben erfüllt war in diesem Block, dass das jetzt zu den Menschen kommt und Frucht bringt für sie, für ihre Beziehung zu dir. Jesus, mach uns zu Anbetern nach deinem Herz. Mach uns zu Menschen, die wirklich anbeten, wenn sie anbeten. Mach uns zu Menschen, die ein ganzheitliches Leben führen und deren Herzen, so wie es dein Wort sagt, nicht geteilt ist. Du suchst Menschen mit ungeteiltem Herz. Du suchst Menschen, die nicht nur tolle Begabungen haben, sondern deren Charakter in Einklang steht mit den Begabungen. Und in Demut und in Ehrfurcht bitten wir dich, mach uns zu solchen Menschen. Das beten wir, Vater, in dem Namen Jesus. Amen.